und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier wie immer Oliver Hahn gegenüber. Hallo Olli.
Hallo.
Hi, sehr gut. Das war eine kurze Begrüßung, alles klar. Wir reden nach wie vor über Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere, Pet Sematary, wie er im Original heißt, ein Roman, den er 1983 veröffentlicht hat. Und ihr kennt das Prinzip mittlerweile, ne? Wir lesen das Buch Schritt für Schritt durch. In jeder Episode werden wir uns verschiedenen Kapiteln widmen. Drei Episoden haben wir bereits produziert. Das ist die vierte, in der es um Kapitel 23 bis 29 geht. In unserer Version die im Heine Verlag erschienen ist, und zwar im Jahre 1988, sind das die Seiten 159 bis 203. Genau, was ist bisher so geschehen? Ich glaube, wir müssen nicht mehr alles so ganz genau zusammenfassen, wie wir es in den letzten Episoden gemacht haben. Ihr habt ja mittlerweile mit Sicherheit mitgelesen. Oder ihr könnt es nachhören, genau. Hört doch einfach mal die ersten drei Episoden nach, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Jedenfalls, wir folgen nach wie vor der Familie Creed. Die ist nach Ludlow in Maine gezogen, weil der Vater Lewis Creed eine Stelle als Universitätsdoktor angenommen hat. Es wurden weiterhin ein paar Figuren etabliert, zum Beispiel Judd Crandall, der in der Nachbarschaft in Ludlow auf der anderen Seite einer vielbefahrenen Straße wohnt. Die Familie besteht aus Mann, Frau, zwei Kindern und einem Kater mit dem Namen Churchill. Und es stellt sich heraus, dass in der Nähe des Grundstückes der Familie Creed ein Tierfriedhof zu finden ist. Auf diesem Tierfriedhof wurden seit Hunderten von Jahren, auf jeden Fall Äonen, die toten Haustiere, der örtlichen Kinder begraben. Von den Kindern. Dieser Tierfriedhof wurde auch von Kindern so hergerichtet. Und das führt natürlich zu einer gewissen Verunsicherung, zu gewissen Diskussionen innerhalb der Familie. Über das Thema Tod, was in den letzten Folgen bereits, oder in den letzten Kapiteln besser gesagt, bereits sehr präsent war. Und der Tod tritt dann auch ein in das Haus der Familie Crandall, nämlich an der Universität stirbt ein Student, was Lewis natürlich sehr, sehr stark beschäftigt und was er dann auch durch seine Gedanken, die wir dann immer mitbekommen, in das Haus mit reinträgt und mit sich mitträgt über das gesamte Buch. Und es ist im Prinzip so eine Atmosphäre des allgegenwärtigen Todes. Was dann besonders stark herauskommt, und das ist ein Thema, über was wir in der letzten Episode gesprochen haben, denn der Kater der Familie, Church, wird dann auf einmal tot an der Straße aufgefunden. Er stirbt also. Es ist nicht ganz klar, wie er gestorben ist. Der Verdacht liegt nahe, dass er von einem Auto angefahren wurde. Allerdings hat er keinerlei Spuren, Reifenspuren oder so etwas an sich, die darauf hindeuten würden. Und dann zeigt Judd Crandall, der Nachbar, Lewis, dass es ja neben dem Tierfriedhof, den wir bereits kennen, noch einen weiteren Friedhof gibt, der ein paar Kilometer weiter ist. Und dahin wandern die beiden dann. Es ist noch, ich glaube 10 Kilometer oder sowas weg, entfernt davon. Ich glaube, also es war auf jeden Fall eine Weile.
Die müssen ein Stückchen durch den Wald durch, ja.
Genau, die müssen ein Stückchen durch den Wald durch. Und Lewis fragt sich natürlich die ganze Zeit, warum muss dieser Kater jetzt unbedingt dort begraben werden, so weit weg? Und ich sag mal so, die Antwort gibt es in der jetzigen Episode, denn irgendwie scheint an diesem Tierfriedhof ja irgendwas zu sein, oder Olli?
Ganz genau, und damit steigen wir ein. Am Morgen nach dem gemeinsamen Begräbnis von Lewis und Judd klingelt das Telefon und Lewis wird geweckt von seiner Frau Rachel, die über die Zeit von Thanksgiving bei ihren Eltern ist. Und so ein bisschen hören will, was so los ist und wie es Lewis so geht. Und Lewis belügt sie natürlich über das, was gestern Abend passiert ist. Er sagt ihr nicht, wo er war, mit wem er da irgendwie war, sondern er hat einfach wie jeden Abend, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, er hat bei den Crandalls auf der Veranda gesessen, hat mit denen Bier getrunken. Natürlich will auch Ellie wissen, wie es ihrem Vater so geht und vor allem, wie es Church so geht, ihrem geliebten Haustier. Und auch da belügt Lewis seine Tochter, beziehungsweise sagt ihr einfach nicht, was passiert ist, einem Gefühl folgend und hat auch so in so einer Einsicht keinerlei Schuldgefühle darüber. Also es scheint irgendwie genauso das Richtige zu sein, was er da so seiner Tochter erzählt. Im Laufe des Tages bekommt er einen Anruf von einem Kollegen, von Steve Masterton, der ihn zum Tennis einlädt in die Universität. Und auch ihn belügt Louis, indem er sagt, ich müsste jetzt eigentlich irgendwie noch an irgendeinem Paper arbeiten oder irgendeinem Vortrag oder was auch immer. Das macht er dann zwar irgendwie so halb gewalkt für eine Stunde oder so, aber eigentlich ist er so fertig vom letzten Abend, weil ihm die Knochen wehtun, weil er Muskelkater hat, dass er sich gar nicht zutraut, da irgendwie zum Tennis zu gehen. Und im Laufe des Tages besucht er Judd und Norma drüben, findet die aber nicht vor, sondern nur einen Brief, in dem steht, warum die jetzt gerade nicht da sind. Sehr ausführlich beschrieben, warum sie auch nicht da sind, weil Norma irgendeine Kommode oder einen Schrank sucht oder was auch immer. Es gibt die obligatorische Einladung zum abendlichen Bier. Und den Hinweis von Judd an Louis, dass er Ellie einfach noch nichts sagen soll. Also Ellie soll erstmal ihre Ferien genießen und soll sich später mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen. Und falls er noch irgendwie Fragen hat, dann können wir das irgendwie am Abend klären. Und Judd wiederholt, dass er bitte, bitte nicht über diesen Friedhof spricht, dass der eigentlich irgendwie nur für Einheimische gedacht ist und dass das war zumindest der Grund, den Judd da angebracht hat, dass die Außenseiter und die Zugezogenen, wenn man darüber redet, das dann irgendwie so, naja, als lächerlich abtun. Und sie wollen es irgendwie am Abend vertiefen. Er solle aber bitte Norma nichts sagen, was in dem Brief steht, weil Judd hat ihr erzählt, er schreibt da irgendwas anderes rein. Und die Erinnerungen an den letzten Abend sind irgendwie so verschwommen oder wenn immer verschwommener, so wie das auch mit den Erinnerungen an den Tod von Pasco war. Es war alles ein bisschen traumwandlerisch und ein bisschen benebelt, ist er da irgendwie durchgegangen. Und das nächste Kapitel wird eingeleitet mit dem Satz, es war gegen mittags, als Church zurückkehrte. Währenddessen stand Louis in seiner Garage, hat da in irgendeinem Regal rumgemacht und dann tauchte Church plötzlich wieder auf, den er ja am letzten Abend begraben hatte. Und Louis reagiert irgendwie, als hätte er darauf gewartet, dass Church da reingespaziert kommt. Also er fällt nicht von der Leiter, es gibt keinen lauten Schrei und kein Erschrecken oder irgend sowas, sondern das ist er ist sehr skeptisch und schaut sich den erstmal an, untersucht den und so sieht, dass die Wunden verheilt sind, das gebrochene Genick ist verheilt und merkt so ein bisschen, okay, der riecht ein bisschen eigenartig durch die Erde, naja klar. Und als er sich den dann genauer anschaut, sieht er noch die vertrockneten Blutreste am Maul, an den Zähnen, die in der Todessequenz da irgendwie auch beschrieben wurden und Reste vom Plastibeutel, in den er ihn gepackt hat, als er ihn dann nach oben in die zweite Begräbnisstätte gebracht haben. Church kommt mit ins Haus und wirkt verändert. Er wirkt benebelt, bisschen neben sich, sehr ruhig, sehr lethargisch, er schwankt irgendwie sowohl im Gehen als auch im Sitzen, die Augen sind so ein bisschen, ja, fahl geworden und er stinkt unglaublich nach Erde und Verwesung und Louis versucht, wir kennen ja Louis als, naja, so rationaleren Menschen und versucht sich diese Wiederkehr von Church irgendwie rational herzuleiten, dass er ja kein Tierarzt sei und eine falsche Diagnose gestellt hatte und dass er eigentlich nur betäubt war und er sich dann wieder hoch, wie den Weg ans Tageslicht bzw. Nachtlicht dann irgendwie wieder erkämpft hat. Und er zweifelt sogar kurz daran, dass es vielleicht gar nicht Church überhaupt sein könnte. Und nachdem er ihn untersucht, dann wird ein bisschen beschrieben, okay, es gibt ein angeknabbertes Ohr und eine kleine verletzte Pfote, die da irgendwie Ellie mal in die Tür da eingeklemmt hatte, ist er sich relativ sicher, dass das Church ist und muss jetzt nun damit klarkommen, wie geht er jetzt mit der ganzen Geschichte um. Und ganz klar wird, dass Louis Church verabscheut. Der will ihn gar nicht da haben, will ihn eigentlich loswerden und geht ihm eigentlich aus dem Weg und ruft dann doch seinen Freund Steve Masterton an und sagt, hier, pass auf, ich komm doch. Hauptsache nicht hier, ich komme jetzt doch zum Tennis. Am Abend trifft er sich dann mit Judd und Norma zum Essen und sitzen und palavern wahrscheinlich über Gott und die Welt und warten darauf, dass Norma, die sehr gesund aussieht, sehr viel jünger aussieht und lebendiger aussieht, ins Bett geht, damit die beiden nun zum eigentlichen Thema kommen. Und das ist, wie Judd erzählt, wie er zum Friedhof gekommen ist, wie er ihn kennengelernt hat und ein bisschen zu seiner Geschichte vom Hund. Und zwar kennt Judd den Ort von einem gewissen Stanny B. Das war so ein, der Stadtverrückte, Stadttrinker, den da irgendwie alle so ein bisschen, ja, die einen haben gesagt, der ist gefährlich, die anderen haben gesagt, der ist harmlos.
Ja, man kann vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass auch der Hund von Judd früher mal gestorben ist und dass der auch dort begraben wurde anscheinend.
Das hat Judd im Vorfeld erzählt gehabt, dass da kamen so die Ungereimtheiten hinaus. Und Judd erzählt, dass der Großvater von Stanny B., der holt ja so ein bisschen aus, ein bisschen umständlich erzählt, dass der irgendwie um 1800 ein bisschen danach Pelzgeschäfte mit den Natives gemacht hat und die ihm von dieser Begräbnisstätte erzählt haben und dass es sein, also dass es irgendwie so eine Art verfluchter Ort war, weil die Überlebenschancen der Natives durch die Kolonialisierung immer härter geworden sind, die Winter sind immer härter geworden, die haben Hunger gelitten und wussten auch nicht so richtig mit der Kälte umzugehen, der langen Kälte, konnten sich nicht schützen, konnten sich nicht versorgen und dann kam es wohl zu Kannibalismus unter den Natives und die Knochen der Hinterbliebenen wurden dort oben in der Begräbnisstätte begraben. Und das wurde alles so in diesem Deckmantel, ja, der Wendigo ist gekommen und hat uns dazu verleitet, unsersgleichen zu essen und da hat den Boden sauer gemacht und da geht am besten keiner irgendwie hin. Also der Ort, es wird klar, dass der Ort irgendwie ein riesengroßes Tabu ist. Also es sagt der Judd schon immer mal irgendwie so ein bisschen, da geht am besten keiner hin, man redet nicht und die Natives offensichtlich auch nicht. Nebenbei hat Lewis einen gewissen Unglauben über die ganze Geschichte, was das alles soll, wie das alles zusammenpasst. Ihm bleibt dann wohl aber erstmal nichts übrig, das irgendwie anzunehmen und war sich dann auch nicht mehr so sicher, ob Judd diesen Gefallen, den er ihm damit getan hat, das, den toten Church da hochzubringen, ob das wirklich aus Judd selber kam oder ob da nicht irgendwas anderes dahinter gesteckt hatte. Weil Judd an dem Abend ja recht froh und glücklich irgendwie unpassenderweise gewirkt hat, als sie da auf dem Weg zum Friedhof gegangen sind. Spot, der Hund von Judd, der kam zurück und war irgendwie alles anders und irgendwie alle wussten das dann plötzlich. Also die Mutter schien es auch irgendwie zu wissen, dass das ein Ding war. Die hat dann nur gesagt, also die Mutter von Judd, wir sind jetzt quasi in so einer Rückblende, die hat das irgendwie gewusst. Der Vater wusste es dann auch plötzlich. Mit dem gab es dann ein ähnliches Gespräch, wie Judd jetzt mit Lewis hat. Und sie haben immer wieder darüber geredet, dass es mehrere Vorfälle gab, in denen unterschiedliche Arten von Tieren da irgendwie begraben wurden, teilweise auch ein Ochse, der da irgendwie hochgekarrt und auch über das Totholz gehievt wurde. Und dass der wohl der einzige war, an dem die Veränderungen eher bösartiger Natur waren. Alles andere war dann, na, das konnte er nicht so richtig sagen, es war nicht so schlimm, dass da irgendwie angegriffen wurde zumindest. Der Vater von Judd wusste auch von dem Ort, der hat aber selber Judd, seinem Sohn, nichts davon erzählt und hat irgendwie gehofft, dass es auch kein anderer tut. Und es scheint so zu sein, denn Judds Vater war nicht dort oben, es scheint so zu sein, dass die Leute, die dort jemanden begraben haben, gleichzeitig irgendwie empfänglich dafür sind, das irgendwie weiterzutragen und an die nächste, die nächste Generation oder so weiterzugeben. Das wissen wir jetzt auch noch nicht so richtig. Judd hat ebenso gehandelt, weil Judd war ja auch oben und hat seinen Hund dort begraben. Und hat zwar zuvor so hehre Gründe angegeben, warum das gut ist, dass da Church jetzt begraben werden sollte, weil Ellie muss dann selber rausfinden, dass die Toten im Leben nicht so gut sind und dass das irgendwie ein Abschluss sein soll und dass man den Tod auch betrauern kann und dann ist gut. Aber das schien eher nur ein Vorwand zu sein für das, was irgendwie da im Hintergrund schwebt. Das, was das genau ist, das konnte dann auch nicht gesagt werden. Judd betont immer wieder, dass Spot sehr gut zu ihm gewesen sei. Er hat sich zwar verändert, aber war ein guter Hund, als würde er das irgendwie so ein bisschen, diesen bösartigen Ochsen, von dem er erzählt hat, so ein bisschen zu relativieren. Und er würde es allerdings verstehen, wenn Lewis sagt, nee, pass auf, komm, ich mache jetzt hier Church nochmal tot und begrab ihn ordentlich und dann lassen wir das einfach. Und dann zum Schluss des Kapitels hat Lewis die Frage gestellt, hat denn jemand da eigentlich schon mal Menschen begraben? Und da ist dann Judd völlig ausgeflippt. So sehr, dass er da irgendwie zwei Bierflaschen vom Tisch gepfeffert hat, vielleicht aus Versehen. Und natürlich so, nein. Daran denkt man nicht mal. Naja, gut. Und das war so der Moment, an dem Louis trotz dieser ganzen seltsamen Mischung aus, was ist jetzt hier eigentlich real und was ist fiktiv und was passiert jetzt hier eigentlich, war er sich relativ sicher, dass der Judd einfach nicht die Wahrheit erzählt hat. Dann gibt's eine Szene im Anschluss, an dem nach dem Abend, genau, Louis ist relativ betrunken und torkelt so ein bisschen rüber in seine Garage und da gibt es eine dunklen Garagenszene. Irgendwie geht dann das Licht aus und er findet den Lichtschalter nicht und irrt sich da so ein bisschen und verliert die Orientierung und hofft die ganze Zeit, dieser dumme Kater kommt da nicht an und dann am Ende kommt er dann doch noch an und er erschreckt sich so sehr, dass er dann schreit. Und dieser Schrei geht dann über in Ellie, die nach Daddy schreit und wieder die Familie irgendwie am Flughafen wieder vereint ist und alle erstmal zurückkehren aus ihrem Wochenende mit den Großeltern. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mhm. Gage scheint ein bisschen krank zu sein, der hat sich irgendwie übergeben. Und Ellie hat wohl von Churches Tod geträumt, dass er überfahren wurde. Ist er natürlich nicht, der wartet und der freut sich. Und auf dem Weg nach Hause wird die Verfassung von Gage tatsächlich ein bisschen schlimmer. Er kriegt noch ein bisschen Fieber und übergibt sich nochmal. Und im Haus angekommen, merkt Ellie vielleicht die Veränderung schon so. Mindestens den Geruch, weil er irgendwie übel riecht nach Verwesung und Moder. Und das verwirrt sie so ein bisschen und Louis hat die ganze Zeit Angst vor dem, was jetzt eigentlich passiert. So, jetzt haben wir irgendwie den ganzen Schlamassel, der hat es versucht, so ein bisschen hinauszuschieben und jetzt fragt er sich, was haben wir eigentlich an dem Abend gemacht? Mhm. War es das jetzt eigentlich alles wert? Gage fiebert sehr, Louis und Rachel sind arg gestresst und es kommt zum Streit zwischen den beiden. Gerade noch, als Rachel erzählt, dass sie ganz viele Kleider bekommen haben von den Großeltern, das gießt irgendwie Öl in das Feuer von Louis, der ja sowieso mit seinen Schwiegereltern da nicht so richtig kann, weil die ja auch eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Und dann gibt es ja die große Frage, ja, wer liebt denn hier die Familie mehr? Ist es der das, die Katze aus dem Tod zurückholt oder ist es der das Kind mit Kleidern überhäuft, um sich dann irgendwie die Liebe zu erkaufen? An einem Abend, ich glaube, Ellie schläft schon, liegt Church ja normalerweise bei ihr da irgendwie im Zimmer auf dem Bett und aber irgendwie ist der Gestank so hart und so groß, dass selbst Ellie sagt, nee, ich möchte ihn jetzt in meinem Zimmer nicht haben, was ja schon eine große Veränderung ist, weil die beiden sind ja irgendwie so ein Herz und eine Seele, ging ja gar nichts rum und Louis denkt so ein bisschen darüber nach, naja, pass mal auf, ich war jetzt hier auch oben, es kann ja sein, dass ich jetzt auch irgendwie unter dem Bann von irgendwas stehe. Tut das aber so ein bisschen ab mit, naja, nicht, wenn ich das nicht will. Also ich kann das alles kontrollieren. Ich weiß es besser. Louis schläft auf der Couch, weil Gage im Bett von Rachel schläft. Er ist irgendwie krank und bricht immer mal so ein bisschen. Und Louis versucht, Church irgendwie auszusperren und geht so seine Runde durchs Haus, um zu gucken, ob alles irgendwie dicht ist, zu ist, damit er auch gar nicht reinkommt. Er träumt dann irgendwie zwischendurch, dass er Church nochmal getötet hat und nochmal begraben hat und die ganze Sache aber eigentlich noch schlimmer wird, als es vorher der Fall ist. Also er hat ihn nochmal getötet und nochmal an der Begräbnisstelle, also das ganze Ding nochmal durchgezogen. Und da gibt's, wird beschrieben von Weinem, was aus dem Boden kommt und der Gestank, der noch fürchterlicher ist. Wie sich dann rausstellt, war es dann einfach Church, der bei ihm auf der Brust gelegen hat, auf der Couch. Er hat sich so sehr erschrocken, weil gleichzeitig Rachel von oben nach Louis geschrien hat. Louis ist aufgewacht, hat den Kater gesehen, der ihm angeguckt hat und gestunken hat, wie der Tod persönlich. Hat ihn runtergeschleudert, ist nach oben gegangen und hat gesehen, dass Gage irgendwie was im Hals hatte, keine Luft mehr bekommen hat und kurz vorm Erstickungstod war. Er hat ihn gerettet und danach ist er nochmal durchs Haus gegangen und hat irgendeine offene Tür wieder verschlossen und hat das abgetan. Naja, Katzen können ja auch irgendwie springen und die Türklinke betätigen und dann, ja, seine Tante, die hat da mal da irgendwas dann von erzählt. Das ist auch irgendwie schon möglich. Und nach dieser aufregende Nacht gibt es ein kurzes Kapitel, wie die Familie zusammen am Frühstückstisch sitzt und mit Gage reden übt und alle lachen und das ist wie so eine Endsequenz von irgendeiner Sitcom, wo dann am Ende alles wieder gut ist. Das ist so ein ganz kurzes Ding. Es ist alles irgendwie vorbei und man hat so, Gage geht's wieder gut, das Fieber ist runter, man hat so eine Alltagsszene, wie dann plötzlich alles gut ist und er sich keine Sorgen macht. Mal schauen, wie lang. Und damit würde ich jetzt die Runde für die Themen eröffnen.
Ja, wunderbar. Soll ich direkt mal anfangen?
Gerne, hau raus.
Sehr gut. Du hast zu Beginn, das ist auch so ein Thema, über was wir die letzten Folgen auch schon immer gesprochen haben. Was ich hier auch nochmal auffällig finde, ist, dass sich diese Struktur fortsetzt, dass man eine Abwechslung von sehr langen und sehr kurzen Kapiteln hat.
Ja.
Und was hier für mich sehr, sehr stark, oder was hier für mich sehr, sehr stark herauskommt, ist, dass diese kurzen Kapitel auf der einen Seite dadurch natürlich herausstechen, dass man im Prinzip die Kapitelmarke sieht, dann das liest, umblättert und dann sieht man schon die nächste Kapitelmarke. Und das hat so diese Form von Verdrängung irgendwie. Also was mir besonders aufgefallen ist, dass gerade dieses Kapitel, in dem Church zurückgekehrt ist, in dem er ihn sieht, in seiner Garage da, ne?
Ja.
Ist er irgendwie am, baut er irgendwas, ne? Dass gerade das besonders kurz ist, auch nochmal. Und du hast es ja auch schon so gesagt, er geht dann lieber doch Tennis spielen mit seinem Kollegen und so, ne? Also diese total krasse Begebenheit wird so relativ schnell abgehandelt. Also möchte er möglichst schnell weg davon, obwohl er es ja eigentlich so abtut im Sinne von, ja, vielleicht war der ja doch nicht tot, sondern nur betäubt in einer gewissen Weise, ne? Vielleicht habe ich den ja lebendig begraben und vielleicht lässt sich das ja rational erklären.
Ja, ja. Und was ich nicht sehe, passiert einfach nicht.
Genau, richtig, ja. Und vor dem Hintergrund ist dann ja auch besonders spannend, das mit Abstand längste Kapitel, was wir hier jetzt gelesen haben, ist diese Erzählung von Judd, ne, wo das, ja, wo diese ganze Vergangenheit erzählt wird. Und da merkt man auch, ich habe ja mal diese These aufgestellt, dass sich die Länge der Kapitel an dem Gemütszustand oder an dem Interesse sozusagen oder an der Psyche vielleicht auch irgendwie von Lewis so ein bisschen orientieren. Und da merkt man auf einmal diesen totalen Gegensatz zwischen, ich will eigentlich das, was mir übernatürlich oder abstrakt erscheint, weg von mir wegschieben, aber ja, auf der anderen Seite möchte ich bis ins letzte Detail ganz genau wissen, was da passiert ist, weil ich vielleicht glaube, da ist doch irgendwas Übernatürliches dran, was ich mir nicht rational erklären kann.
Ja, und das aber eher aus Zuschauersicht.
Ja.
Weißt du, über eine Geschichte hat man einen anderen Blick, als wenn man jetzt mittendrin steckt.
Ja.
Ja, und Lewis hatte dann das große Glück, glaube ich, dann irgendwie seine Schlüsse daraus zu ziehen. Ja. Hm. Also ich weiß nicht, das wäre jetzt mein Punkt dazu.
Ja, ja. Schlüsse draus zu ziehen, genau. Es gibt dann, glaube ich, noch ein paar, noch ein kürzeres Kapitel. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, dass auch die nächste Begegnung mit dem Kater dann wieder sehr kurz ist. Das ist die Rückkehr ins Haus.
Ja.
Das ist ja beschrieben, ne?
Diese, in der Garage.
In der Garage, mhm, genau. Er sagt ja dann auch, dass er sich irgendwie blind fühlt, ne? Und wie, ja, auf einem Konzert von Stevie Wonder, so umschreibt das, glaube ich, ne? Mhm. Und dann nur darauf hofft, dass dieser Kater hier nirgendwo ist. Und das ist spannend, weil gerade das ist ja nicht der erste. Wir hatten ja schon den Tod von Victor Pascoe und diese darauffolgende Nacht mit dem Traum. Aber das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, das soll jetzt Horror sein hier. Da, ja, geht's im Prinzip richtig los. Hier will Stephen King schon so einen Horrormoment, ja, etablieren,
ja,
und irgendwie auch zeigen, dass von dieser Katze anscheinend irgendeine Form von Gefahr ausgehen könnte. Was ja auch wiederum interagiert mit dem, was wir davor gehört haben. Mit der Erzählung von Judd, der ja das alles erzählt, wie sein Hund zurückgekehrt ist. Da wird übrigens auch davon gesprochen, dass der Hund seine Mutter in die Enge gedrängt haben soll. Also ist so ganz lieb.
Die Szene hat so gewirkt, ne, auf Judd.
Genau, ja, genau. Also er, ja, beschreibt,
ja,
das aber so.
Ja,
er,
ja,
fühlt,
ja,
sich in die Ecke, ja, gedrängt oder fühlt so, als wäre das in die Ecke gedrängt. Und dann gibt es eben diese ganz, ganz große Ausnahme, die im Raum steht mit dem Bullen.
Ja,
na?
Das große Aber.
Das große Aber.
Ja.
Ja. Und ich sag mal so, das wäre ja jetzt ein bisschen langweilig, wenn sich das nicht in irgendeiner Form wiederholen würde.
Ja, aber da können wir ja zu den Prognosen nochmal kommen.
Da können wir nachher nochmal
kommen. Das können wir nachher noch machen.
Ja.
Wo wir jetzt gerade kurz bei dem Garagenmoment sind. Das ist auch so eine, wir hatten das letztes Mal so archetypische Situationen, also oder archetypische Charaktere in so klassischen Situationen, die einfach funktionieren. Mhm. Und das funktioniert dort einfach. Man, mhm, weiß, wie es ist, wenn man irgendwie nachts in dunklen Raum ist und kann sich nicht orientieren. Mhm. Und gerade dieses Bild, was dann aufgemacht wird, naja, Stell dir mal vor, jetzt kommt irgendeine Hand aus der Dunkelheit und greift dich auf die Schulter oder irgend sowas, ja? Oder was, irgendwas beobachtet dich oder du hörst ein Atmen aus dem Hintergrund. Irgendwie so, also diese Art der Situation kennt man ja. Und dann geht es ja nicht darum, verletze ich mich jetzt am Akkubohrer, der mir jetzt auf den Fuß fällt, wenn ich jetzt gegen den Tisch remple, oder tue ich mir das Knie weh, wenn ich gegen das Auto laufe, sondern dass dieser Kater da ja ist, der ja eigentlich noch nichts gemacht hat. Ja, der Kater ist da, offensichtlich irgendwie mehr schlecht als recht, aber es scheint von dem eine, naja, irgendwas Böses auszugehen. Was jetzt noch gar nicht so richtig in Worte zu greifen ist.
Ja.
Ja. Auch der Hund von, also von Judd, Spot, der hat ja nichts weiter so gemacht, aber das war immer so, naja, der hätte mich jetzt auch irgendwie beißen können.
Ja.
So, knurrt der oder knurrt er nicht?
Es ist so ein bisschen anders, ne? Aber es ist ja nichts, also zumindest wissen wir noch nichts darüber, es ist ja nichts passiert weiter mit dem Hund an sich, ne? Also in Form, dass der
Spot nicht
geworden ist. Und es wirkt so, erstmal wirkt es so, als könnte sich genau dieses Verhältnis zwischen Judd und seinem Hund nochmal hier wiederholen, ne? Der Kater ist halt ein bisschen anders.
Ja.
Aber damit muss man halt irgendwie klarkommen und dann, das kriegt man schon so hin irgendwie, ne?
Ja. Das wäre mein Punkt, den ich jetzt, da würde ich jetzt anhaken.
Ja.
Wenn ich kann, oder hast du noch was?
Nicht,
wenn also, du ich was noch Menge, finde, aber dazu?
Ich habe ja ganz viel, aber ich bringe das irgendwie ein.
Okay. Ja. Ich hatte so unter den, diesen Punkt so als Parallelitäten irgendwie gesehen. Du hast so, wir haben das Vorwissen, was bei Louis passiert. Genau wie Louis. Wir wissen nicht mehr und nicht weniger als Louis. Eins zu eins wissen wir das, ja. Dann sitzt er bei Judd in der Küche, hört sich das an, bis zu einem Punkt, wo wir sagen, ja, da sind wir auch. Hm. Und was passiert danach? Und dann kriegen wir so einen Ausblick darauf, so einen ganz kleinen nur, wie es weitergehen könnte. Mhm. Ja. Und das macht sich so ein bisschen auf, okay, es könnte gut laufen, es könnte schlecht laufen und man redet auch einfach irgendwie nicht so darüber. Die Frage ist, die mir sich dann stellt, an wen wird Louis das Geheimnis weitergeben? Weil er ist ja jetzt offensichtlich Geheimnisträger von dem, was auch immer da steht, ja? Und was sind die Veränderungen, die dann kommen in der Familie? Mhm. Was sind die Veränderungen bei Church und zwischen allen, was das betrifft. Denn das hat Judd nicht beschrieben. Mhm. Er hat nicht beschrieben, wie, das hieß ja, okay, Spot wurde irgendwie dreimal gewaschen und er war ein guter Hund bis zum Ende des Tages oder Ende seines Lebens, aber mehr auch nicht. Das heißt, wir wissen noch nicht so richtig, na, was könnte da jetzt sein? So. Und dieser Kreislauf, der scheint ja jetzt irgendwie sich weiterzudrehen. Es gibt so einen großen Kreislauf irgendwie, der scheinbar irgendwie über Jahrhunderte schon läuft. Du hast irgendwie den Tod eines Tieres und dann kriegst du das Wissen davon, dass es diesen Friedhof gibt. Ja, dann begräbst du das Tier, dann kommt es, dann steht das wieder auf durch den Friedhof und du hast damit dieses Wissen von dem Friedhof. Bis ich dann diese, na gut, mehr eine Spirale wahrscheinlich, und dann irgendwann stirbt ein anderes Tier von jemand anderes und du gibst das Wissen weiter, und dann begräbt er das und so weiter und so fort. Und so trägt sich das und trägt sich das und trägt sich das. Die Frage ist, wer ist würdig, das zu bekommen, ne?
Ja, und die Frage ist auch, haben wir eigentlich alles von Judd gehört, eben was ist, was wichtig wäre zum Verständnis dieses Gesamtkomplexes sozusagen? Weil was mich schon
extrem. Auf gar keinen Fall haben wir alles gehört.
Ja, ja, genau. Und ich finde, es gibt da einen schönen Hinweis relativ zu Beginn dieser Kapitel, die wir hier gelesen haben, nämlich dieser Brief. Ich weiß nicht, wie der auf dich gewirkt hat, aber für mich war der viel zu ausführlich für das, was er ihm eigentlich sagen wollte.
Ne? So, ja, dachte ich auch. Und am komischsten fand ich, dass Norma einfach in der Runde keine Rolle spielt.
Ja.
Dass entweder weiß die davon irgendwie und verteufelt das so als, das ist hier gottlos und so ein Kram, das nehmen wir nicht. Oder sie weiß es nicht und Judd hat ihr einfach über all die Jahre nichts davon erzählt. Würde das, also warum weiß sie es nicht? Kommt sie nicht aus dem Ort? Ist sie eine Zugezogene? Ab wie vielen Jahren ist man dann halt noch ein Außenseiter oder ein Einheimischer? Also wer ist der, weil Louis zum Beispiel, der ist, wie lange wohnt der da jetzt? Ein halbes Jahr oder was? Weil der ist offensichtlich kein Einheimischer. Zumindest was wir wissen. Es kann ja möglich sein, dass sich rausstellt, ja. Na, da kommen wir zu den Prognosen vielleicht nochmal dazu.
Aber du hast recht, Das Spannende finde ich ja, also dieses ganze Buch ist ja aus, mehr oder weniger aus der Sicht von Lewis geschildert. Und wir haben bei Lewis diese Brüche oder beziehungsweise diese Erkenntnisgewinne oder vielleicht auch dieses Eingestehen von Sachen, die er so latent immer schon gewusst hat oder die er erahnen konnte. Also hier haben wir ja dieses Beispiel, dass er sich ganz rational erklären wollte, dieser Kater ist eventuell einfach nur betäubt gewesen. So. Wenig ja. später kommt dann allerdings raus, dass er sich selber dann denkt, ja, natürlich ist er tot. Natürlich habe ich mir das nur irgendwie zurechtgelegt und habe mir versucht, das irgendwie schön zu reden in dem Sinne. Ne? Und habe mir irgendwie versucht, das so zu erklären, dass es nichts Übernatürliches gibt. Und das Interessante ist ja, dass wir diese ganzen Gedankensprünge über die letzten Kapitel auch schon immer wieder gehabt haben und diese Ambivalenz in seinen Gedanken, dass ich mich frage, ist nicht diese gleiche Komplexität bei anderen Charakteren auch angelegt, nur dass wir diese Gedanken eben nicht zu hören bekommen, weil das Buch eben nicht aus deren Perspektive geschrieben ist. Und ich habe mir bei diesem Brief gedacht, das ist so, er versucht ihn zu beruhigen und versucht ihn dann zu sich ranzuholen und dann auch noch extra zu sagen, ja, das mit dem Bullen, das wird ja mit Sicherheit nicht bei dem Kater passieren, ne? Der ist ja, ne, das ja. wird ja so laufen wie bei meinem Hund.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass Judd hier darauf hofft, dass es nicht so wird,
ja.
aber dass er die ganze Zeit weiß, okay, die Möglichkeit ja. besteht eigentlich.
Ja.
Ne? Also, dass er auch vielleicht, dass sich da so eine Form von Schuldgefühl irgendwie artikuliert, weißt du?
Also ich glaube, das tut es auch, denn wie wir rausfinden, also was wir schon erzählt haben, ist, dass Judd auch nicht so richtig frei entschieden hat, Lewis zu sagen, dass Church doch da begraben sein könnte, um ihn wiederzubeleben. Mhm. Also erstmal hat ja Lewis nicht nie danach gefragt.
Mhm.
Ja, das war zwar so die erste naheliegende Sache, na gut, dann begrabe ich ihn halt oben beim Tierfriedhof, wo sowieso die ganzen Haustiere liegen, und lass da das Schild weg. Aber noch weiter zu gehen, das kam ja Lewis nicht in Gedanken, wusste ja einfach davon noch nichts und hat ja auch nicht danach gefragt.
Mhm.
Er hat ja Judd nicht nach dem Gefallen gefragt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Der Judd hat im Vorfeld zwar Lewis den Gefallen angeboten, pass auf, du hast meiner Frau geholfen, solltest du irgendwas haben wollen, Gefallen, was auch immer, kommt zuerst zu mir, aber den Gefallen hat er nicht erbeten, der Aha. ist ja umgesetzt
ja.
worden
ja.
und aber auch wortlos, also er ist ja ins Haus gegangen, hat das Zeug geholt und die sind da hochgestiefelt,
mhm.
Ohne dass Lewis, der war ja völlig überfordert mit der Situation, mhm. ohne dass Lewis irgendetwas sagen konnte,
mhm.
ja, und wir erfahren jetzt, dass das nicht ganz eigennützig war von Judd, sondern dass da irgendwas Großes dahinter war, was Judd dazu bewogen hat, das Tier als Opfer darzulegen,
mhm.
ja,
mhm.
und was heißt nicht Judd, aber zumindest Judd dazu zu bringen, dass er Lewis dazu bringt, mein Gott, was für eine Formulierung, dass die Katze als Opfer darzulegen. Ja, du ja. quasi die Spirale weiterzutreiben.
Ja.
So. Und jetzt habe ich meinen Punkt verloren, aber ich würde jetzt einmal ganz behende auf eine ganz andere Frage überlegen, wenn das jetzt nämlich eine ganze Spirale wäre, eins zum anderen, ja. der zu dem ja. und dem und dem,
ja.
dann, also scheint ja, das ist jetzt mein Bild, ist ja irgendwas da. Also irgendwas lockt ja diese Leute mit dem Zeug da hoch und die verbinden sich irgendwie mit denen, wenn die da ihr Tier begraben.
Mhm.
Ja, die Frage ist, wofür? Also wozu das Ganze? Ja,
mhm.
also offensichtlich muss es ja auf irgendwas entweder hinauslaufen, es muss irgendein Mehrgewinn sein. Was ist das Ziel des Ganzen? Weil einfach aus dem Grund, dass es passiert, das wäre mir zu stupide, glaube ich.
Ja. Ja, also oder ist es irgendeine Art von übernatürlicher Macht, die die Leute einfach dahin zieht? Also so, dass es sozusagen, es wird ja auch artikuliert, dass es eine Form des Gottspielens gehen könnte. Ne? Das wird so relativ klar gesagt, dass es ja eine Form von Gottspielen ist. Was gibt es Größeres oder für eine größere Form des Gottspielens ja. als Menschen zum Leben zu erwecken wieder? Oder nee, nicht Menschen. Es sind ja keine Menschen zum Leben erweckt worden. Das wissen wir das bisher. Ne?
Ja.
Also ist das bisher so der Punkt, dass es immer Tiere waren. Aber irgendwie, ich dachte, ich musste da irgendwie an so eine Art Abhängigkeit, Sucht, Droge irgendwie denken, weißt du? Also, dass man merkt, okay, es gibt diese Macht und man muss diese Macht ja in irgendeiner Form nutzen, wozu es gut sein wird, artikuliert sich erstmal gar nicht so richtig, ne?
Also, nee, ja, das stimmt, aber ich sehe irgendwie so einen höheren Willen dahinter, der die Leute dazu bringt, diesen Willen auszuführen,
mhm.
ja? Also, irgendein Ziel zu verfolgen.
Mhm.
Weil, was bringt das jetzt? Also, ich finde es ein bisschen, also nur die Macht zu haben, also die Macht zu bekommen, um sie zu haben,
ja.
das ist für mich irgendwie, das ist nicht zielführend. Also muss ja irgendwas, worauf steuert das denn hinaus, mhm, weißt du? Mhm. So, und dann hast du die Macht, okay, dann gibst du sie weiter und dann gibst du sie weiter und gibst sie weiter bis mhm. in alle Tage, um was zu tun. Also ich glaube, es gibt dann irgendwie, es muss irgendwas anderes noch dahinter sein, was davon noch irgendwie zehrt oder Und mhm. wenn es darum geht, Chaos zu stiften, mhm. weißt du? Ja, okay. Wenn es einfach nur das ist, dann ist die Macht einfach Mittel, um Chaos zu stiften, weil mhm. du die Menschen dazu gebracht hast oder die Tiere verrückt werden lässt oder. Mhm. Aber dann hat das Wesen Grund. Und mhm. das wissen wir ja noch nicht. Wozu ja. das Ganze? Wozu die ganze Spirale? Ja,
bis jetzt haben wir keinen Grund auf jeden Fall.
Nee, überhaupt nicht.
Wo du gerade von Chaos stiften sprichst oder beziehungsweise das, was die Tiere ja auch irgendwie dann in einer gewissen Weise verändert, wenn sie wiederkehren. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über diesen Horrormoment gesprochen, aber wie würdest du denn Church jetzt sehen, betrachten, jetzt wo er wieder da ist?
Na, wir haben ja im Grunde die dritte Inkarnation von Church. Also die erste war ja, er ist ja. Der Straßentiger, der da rumgeht und schmust und macht und tut und unterwegs ist und die Mäuse holt und auf den muss man aufpassen und der liebt Ellie. Die zweite war nach der Kastration, nachdem er da irgendwie so lethargisch dann da irgendwie rum und fertig geworden ist und gegessen hat und irgendwie der gemütliche Stubentiger da an der Heizung war. Ja. Und das ist jetzt offensichtlich die dritte Version, die noch schlimmer ist als die Version, die ja Louis eigentlich befürchtet hat, die er bekommt. Ja. Weil er hat ja immer gesagt, nee, Kastration eigentlich nicht. Ich will nicht, dass er seine Eier verliert. Ich will, dass er lebendig bleibt. Ja. Und das ist ja jetzt nochmal, das ist ja quasi jetzt der Minusbereich auf der Skala. Ja. Und irgendwie wirkt das wie so eine, ich habe so ein Bild von so einer ausgestopften, beweglichen Katze, die aber irgendwas, wo auch irgendwie der Teil des Willens, von dem ich jetzt gerade versucht habe zu reden, da mit drinne steckt.
Ja. Ja.
Weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so eine ganz komische Mischung aus, also man hat ja mit dem Auferstehen von den Toten auch irgendwie so dieses Zombie-Motiv im Kopf.
Ja, absolut.
Und das hat man hier auch im Kopf, wenn davon gesprochen wird, dass er so träge ist, dass er so schwankt beim Laufen oder beim Sitzen. Also das wird im Badezimmer, glaube ich, zum ersten Mal beschrieben, wenn Louis ein Bad nimmt und die Katze sitzt so auf der Toilettenschüssel und schwankt dann so hin und her. Und dann, dass diese Sprünge nicht mehr so elegant sind, sondern dass es so ein Torkeln ist und so ein eher so ein Fallen vielleicht auch schon, ne? Wenn ich so das Bild aufrufe, was
mir
so
im Kopf ist. Ja, ich weiß, was du meinst, so.
Und gleichzeitig haben wir ja bei Zombies das Bild, dass sie vor allem fressen, töten wollen, so diese Willenlosigkeit haben. Aber hier gibt's ja immer noch trotzdem diese Einwürfe von, der Kater schnurrt mal, ne, er schlängelt sich so ums Bein. Also irgendwie steckt da noch eine normale Katze irgendwo drin. Ne?
Ja.
Aber es wird so ambivalent, weil diese Stellen, dass es irgendwie schlimm werden könnte, die blitzen auch hier, finde ich, nur so kurz immer mal auf. Also das sind so Stellen wie relativ zu Beginn, wenn Church wiederkommt, dass da steht, dass Church Louis gestattet, ihn hochzuheben. Und dieses Bild hatte man vorher gar nicht. Man hatte wirklich dieses Bild von einer Katze, die sitzt halt dann so da, lässt sich streicheln und das war's. Ne? Die nimmt man auch mal hoch und eigentlich macht die nichts. Ne? Ja. Und jetzt muss es ihm gestattet werden sozusagen. Ne? Diese grünen Augen, die jetzt hier auch beschrieben werden, das wird auch mal gegen Ende beschrieben, als Church rausgeschickt wird oder rausgeschmissen wird, in die Garage geschmissen wird, dass da so grüne, gemeine Augen dann Louis treffen. Ne? Also das ist so eine Form von einem Nachtragen gibt. Ne? Also als ob der Kater nachtragend ist.
Als ob er irgendwie ein Bewusstsein entwickelt hat.
Genau, ja. Als ob sich da irgendwie so eine Antipathie gegen Louis aufbaut. Vielleicht auch.
Obwohl er ja eigentlich sich so viel, also äußerlich hat er sich ja viel gar nicht verändert. Ja. Das, was er ja vorher gemacht hat, schnurren, um die Beine gehen, mit seinen grünen Augen angucken, das wurde ja vorher alles beschrieben. Mhm. Da war das aber ein anderer Kontext. Mhm. Weißt du, es wird jetzt genau das, was er sowieso vorher genommen hat, ganz anders konnotiert, es wird ganz anders gelesen. Es wird jetzt als bösartig irgendwie gelesen, also so böse, bewusst, als hätte er irgendwie so ein Bewusstsein und lauert nur darauf, bis irgendwie irgendjemand einschläft und er ihm irgendwie die Kehle zerruppen kann.
Ja, es gibt ja dieses eine krasse Bild, da wird ja übrigens auch beschrieben, dass Church früher schon mal Mäusen nachgegangen ist, aber eigentlich war das kein großes Thema. Und auf einmal wird dieses Bild heraufbeschworen, dass er eine Ratte da im Maul hat, wo der Kopf fehlt. Ne? Also so richtige Böshaftigkeit.
Der Henker der Mäuse.
Dieses, als ob es nicht nur um ein reines Fressen geht und eine reine Nahrungsaufnahme, sondern das ist richtig gemein.
Es könnte ja auch so sein, wie, guck mal Leute. Ja. Das seht ihr als nächstes. Ja. Passt mal schön auf in der Garage.
Ja, und dann ist er gleich auch noch im Kopf, wenn Louis aufwacht. Ne? Er wacht ja auf und sieht dann direkt diese Augen sozusagen.
So, auf der Brust, genau.
Als ob er direkt auch was vorhat.
Ja, aber auch diesen, ne, der läuft da halt rum mit diesem Modergeruch, die ganze Zeit kriegst du nicht raus. Mhm. Und du hast halt den Tod im Haus. Hm. Also ne, Louis weiß halt, der ist halt tot gewesen, offensichtlich. Der hat sich ja bei Judd sogar nochmal rückversichert. Mhm. So, nee, hier... Jetzt mal ernsthaft, Louis. Mhm. Du bist jetzt ein Arzt. Du kannst das schon, weißt du, du kannst die Diagnose schon stellen. Mhm. Und ein lebender Katerkörper, der friert auch nicht am Boden fest, wenn du den hochziehst. Mhm. Und der Kopf dreht sich auch nicht um 360 Grad, wenn man das nicht möchte. Mhm. So. Und das sind immer diese Momente, wo du gesagt hast, ja, das geht so hin und her, so zwischen, ja, das kann aber nicht sein, weil, und dann, ja, stimmt, das ist doch, und wie geht's jetzt weiter? Er ist so mitten in dieser Übergangsphase zwischen, okay, ich habe das jetzt erkannt, offensichtlich passiert jetzt hier gerade irgendeine Scheiße, ich weiß nicht was und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir damit klarkommen und nee, das können wir nicht machen.
Ja.
Also erstmal erzähle ich der Frau nichts davon, weil und dem Kind sowieso nicht, weil das wird sich ja irgendwie in Luft auflösen, die Nummer.
Ja.
Damit das ist so, ja, da kümmert sich Zukunfts-Louis drum, damit möchte ich jetzt gerade nichts zu tun haben. Ja. Das Problem, das wird sich schon irgendwie lösen. Ja. Weißt du, so wirkt es dann, bis es dann zu spät ist und die Familie dann im Haus ist und Church aber ebenso im Haus ist und beide Welten plötzlich zusammenprallen. Dieses Familienleben mit Gage, der krank ist und da noch Hilfe braucht und dann gleichzeitig schwirrt dieser Kater noch mit rum. Ja, und widert ihn an und findet ihn so, der muss den ja richtig ekelhaft finden. Da geht ja selbst die Treppe, als er die Treppe runtergeht und geht zum Hallentennis da irgendwie, also macht er ja einen so großen Schritt über Church, der da auf dieser Treppenstufe liegt, dass ja Louis beinahe die Treppe runtergestürzt wäre. Also selbst das hätte er in Kauf genommen, nur damit er diesen Kater nicht berühren braucht.
Ja, genau. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, also wir kommen ja gleich wahrscheinlich auch noch dazu, dass der Tod ja auch wieder ein großes Thema ist, was ja wieder häufig...
Noch größer, aber noch anders...
Ja, in einer anderen Form. Also
Wir kommen gleich zu.
Ich hab da eine, glaube ich, ganz gute Erklärung irgendwie für. Aber das ist genau das, was du sagst. Also auch dieser Fakt, dass er seiner Frau und Ellie nichts sagen möchte. Das unterstützt meiner Meinung nach auch so ein bisschen den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, mit dem wir können diese ganzen Figuren eigentlich nicht durchschauen, weil er erzählt das so sehr souverän runter und er sagt, dass er selber davon erschrocken ist, wie souverän er das gemacht hat. Das sagt er direkt im nächsten Satz, nachdem er Ellie gesagt hat, nee, ist alles gut.
Genau.
Ja, und das bringt uns
dazu. Er hätte auch ein Mörder sein können, der das irgendwie vertuscht. Ne?
Genau.
Das verglichen. Ja.
Und da mache ich mir die Gedanken darum, wenn andere Figuren in irgendeiner Form etwas denken, etwas vielleicht wissen, in irgendeinem Hintergrund. Vielleicht sind wir jetzt noch auf einem Wissensstand, dass wir gar nicht wissen, was andere Figuren tatsächlich irgendwie noch so im Hinterkopf haben. Also gerade bei Judd halt, ne? Gerade bei Judd ist es halt eventuell ein Thema, dass da noch was kommen könnte.
Oder bei Rachel. Ich glaube, die sind jetzt auch schon ein bisschen länger zusammen.
Ja.
Und die wird auch Vermutung haben, dass Louis da auch irgendwo einen steinigen Boden im Herzen hat, unter dem er irgendwie seine Geheimnisse verbirgt. Und die wird das ja auch irgendwie mitbekommen haben, wissen wir aber nicht. Ja.
Und was der kleine Gage im Schilde führt, das wissen wir ja noch gar nicht.
Ne? Masterplan. Ja, aber wenn du es so sagst, ich finde das gar nicht schlecht, dass wir das so haben, weil ich finde wir erleben die Geschichte, das macht es ja genauso wirksam, wir erleben die Geschichte 1:1 mit Louis zusammen. Ja, seit dem Moment, an dem er dort einzieht, sind wir die Kamera über seiner Schulter. Ja, wir sitzen in seinem kleinen Rucksack und gucken ihm dabei zu, wie er irgendwie seinen Alltag bewältigt. Wir wissen nicht mehr, wir wissen nicht weniger. Wir wissen genauso, wie viel er weiß. Das ist jetzt richtig,
ja.
Es sei denn, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier so nach einem Da gibt's diesen Begriff des Erzählers, der nicht verlässlich, der unzuverlässige Erzähler
oder so ein Kram ist. Das wollte ich gerade anbringen auch, ja.
Das wäre eine Möglichkeit.
Ja.
Würde passen. Mhm. Da gehen wir jetzt gleich eine kleine Prognose schon mal rein, was wir ja vorhin hatten, weil wenn Louis vielleicht tatsächlich ein Einheimischer ist oder ursprünglich dort herkommt, das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen auch nicht mal, warum er direkt dorthin gezogen ist. Könnte es ja sein, dass das in irgendeinem Bereich seines Bewusstseins ist, was er einfach verdrängt hat. Mhm. Weil offensichtlich ist das ja auch ein Thema. Mhm. Das war ja schon mal irgendwie klar, nachdem seine Cousine da von dem Auto überfahren wurde und seine Mutter gesagt hat, naja, komm, jetzt hab dich nicht so, wir machen jetzt erstmal weiter. Mhm. Er wirft es ja aber gleichzeitig Rachel vor. Mhm. Deswegen glaube ich, dass da noch was Größeres kommt.
Ja.
In Bezug auf Louis. Der hat einen anderen Stand dort.
Ja, ich glaube, Louis' Stand insgesamt zu erklären ist relativ schwierig, dadurch, dass sich immer wieder neue Dimensionen auch öffnen. Also auch Zeitdimensionen, aus welcher Perspektive er das jetzt erzählt. Weil man hat ja in ganz vielen Momenten das Gefühl, dass er das jetzt auch gerade in diesem Moment genauso erlebt. Zum Beispiel, wenn ihm irgendwas erzählt wird von Judd. Ne? Also wenn ihm diese ganze Geschichte der Kleinstadt erzählt wird und so weiter, wie das mit dem Tierfriedhof war und so. Auf der anderen Seite hat man dann diese krassen Foreshadowing-Momente, in dem er auf einmal sagt, ja, die nächsten Monate sollte er von Victor Pascoe nichts weiter zu hören bekommen, ne? Also dieser Gang in die Zukunft. Und dann, genau das, was du in diesem einen Kapitel angesprochen hast, das ist jetzt der Tag, nee, wie war das? Das ist jetzt der Tag, an dem Church um 1 Uhr wiederkehrte, ne?
Ja, ja.
Was ja eigentlich ein Zukunfts-Lewis sagen müsste, ne? Also der das ja weiß, in dem Sinne. Ne? Also hat man ja so eine Mischung.
Ja, aus genau. Das war ein halbstündiges Foreshadowing.
Genau.
Es
ist im Prinzip, und das bringt einen wiederum auf diesen Moment, das ist so ein autorialer Erzähler, der das aber die ganze Zeit so live miterlebt. Das ist so ein Zwischending, was wir hier erleben. Ne?
Ja, also, der geht da mal kurz weg von der Schulter.
Ja,
genau. Ja? Ansonsten hockt er sich da drauf, weil er gibt uns nicht mehr Informationen, als wir eigentlich brauchen.
Genau, wir hören mal kurz Zukunfts-Lewis und dann machen wir weiter im Text. Und dann weiß man, okay, das, was wir hier auch lesen werden, kann auch eventuell, also zum einen kann es immer eine Perspektive sein, die gerade in diesem Moment erst bestimmte Erfahrungen macht. Auf der anderen Seite aber auch eine Perspektive, die das alles schon irgendwie erlebt hat und aus der Zukunft spricht. Und das wechselt hier teilweise, also das wechselt nicht extrem, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass es immer mal wieder kommt. Und wir,
ich fand den Satz ja grandios, ne? Ich fand das ja super.
Ja.
Das ist sofort, also es war ja klar, wir hatten das jetzt mehrfach vorhergesagt, dass Church auf jeden Fall stirbt und dass er scheinbar irgendwie wiederkommt. Mhm. Dass es aber mit so einem Knall war, das hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Meine letzte Vorhersage war, die Familie kommt wieder und Ellie schreit aus dem Hintergrund, oh, Church, und Louis wundert sich, warum der Kater jetzt wieder da ist. Mhm. Aber das ist einfach ganz, also irgendwie ist so, ja, pass mal auf, Leute, ich weiß doch, ihr als Leser, ihr seid doch nicht dumm.
Mhm.
Ja, also ich kann jetzt die Spannung hier künstlich am Laufen halten, und Church da irgendwie wieder reinspazieren sehen. Oder ich mach's einfach mit einem Knall und sage, pass auf, es ist Mittag, Church ist wieder da.
Ja.
Punkt.
Es war gegen 1 Uhr mittags, als Church zurückkehrte. Genau, und er hat, und das Interessante ist ja, dass er das dann auch noch stand, dass er nur darauf gewartet zu haben scheint, dass Church zurückkehrt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast ja in der letzten Episode genau das am Ende prognostiziert in deiner Prognose, dass Church zurückkehrt.
Ja.
Und das Spannende ist ja, so richtig ein Thema ist das ja vorher eigentlich nicht. Und
trotzdem, es wurde nie direkt angesprochen.
Genau.
Weder von Judd noch von Louis.
Ja, aber das ist ja eine interessante Qualität jetzt dieses Buches, dass es trotzdem genau darauf hinauszulaufen schien, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, warum legen die diesen langen Weg sogar über dieses Holz hinweg noch drüber, warum laufen die noch die paar Kilometer? Welchen Grund kann das jetzt haben? Besteht der Grund darin, dass Church jetzt einfach da liegt und da seinen Frieden findet oder so? Aber dafür, dass wir, also wir haben ja hier, sagen wir so, dafür, dass ja, der Roman auch irgendwie weiterzugehen oder weitergehen muss und dass die Geschichte in einer gewissen Weise in Fahrt kommen muss. Auch vor dem Hintergrund, dass wir auch auf dem Cover, ich glaube auf jedem Buchcover, diese Katze da zu sehen bekommen. Ne? Also auch wenn wir in andere Versionen reinschauen. Vielleicht das weniger, aber trotzdem scheint es auch schien es ja genau darauf hinauszulaufen irgendwie, ne? Also irgendwie hat man das doch als Leser auch schon erahnt, obwohl das vorher kein Thema war. So
richtig. Ja, es war indirekt Thema, glaube ich. Ja. Weil erstmal war es immer wieder die große Sorge, oh mein Gott, was wird Ellie sagen? Wie geht die damit um? Was macht Rachel und so weiter? Das ganze große Drama. Ja. Und dann diese Geheimnistuerei von Judd, der das einfach getan hat und sagt, du redest, also der hat das so aufgeladen. Hm. Ja, es ist jetzt besonders wichtig, das muss jetzt sofort gleich sein. Mhm. Und wir reden da gar nicht drüber und du wartest erstmal. Also irgendwie, das ist wie wenn man einen Punkt malt oder einen Kreis malt, aber malt den Kreis nicht, sondern malt alles drumherum aus, nur den Kreis nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast trotzdem am Ende den Kreis, ohne dass du ihn jemals gemalt hast. So. Ja, ja. Und so hatte ich da das Gefühl. Mhm. So, und das war klar. Das war allen klar. Mhm. Das war Louis klar und das war uns als Leser klar. Und King war es klar, dass es uns als Lesern klar ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Und deswegen, zack, bumm, ja, der ist jetzt da, fertig. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt irgendwie damit weitergeht. Ja. Zumindest habe ich das so empfunden. Ja? Es wäre natürlich ein großer Schock für diejenigen, die es nicht gesehen hätten, denn dass plötzlich Church da ist. Das wäre natürlich, hätte auch funktioniert. Mhm. Also es funktioniert in beide Richtungen. Ja, alles klar. Okay, jetzt ist er da und jetzt können wir mal gucken, wie es hier weitergeht.
Ja, genau. Richtig, ja. Und das haben wir schon erzählt. Das wird ja dann durch diese Erzählung von Judd später nochmal aufgeladen, ne? Durch diese ganzen Erzählungen, wie das mit den Tieren vorher so war. Und ich bin jetzt eigentlich schon bei einem Thema, was sich so ein bisschen mit einer Zukunftsprognose verbinden lässt vielleicht.
Oh ja.
Es sei denn, du hast noch was jetzt unbedingt, was du ansprechen möchtest. Ich hätte jetzt noch ein bisschen über den Tod gesprochen.
Ja, gerne. Das können wir machen. Da habe ich auch noch was dazu. Ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz. Hm. Ich hätte noch was zu Louis und Rachel und.
Okay.
Ja, dann mach ruhig.
Ich fange einfach mal an. Ja. Wir haben ja jetzt bereits verschiedene Formen des Todes oder der Gefahr des Todes zumindest hier erfahren in diesem Buch. Und das lässt sich so ein bisschen auf zwei verschiedene Aspekte, glaube ich, reduzieren. Das ist zum einen physischer Tod. Also man wird von einem Laster überfahren. Ne? Man überfährt vielleicht selber jemanden. Das wäre ja Louis fast passiert, als er so ein Fahrradfahrer, glaube ich. Oder ein
Jogger.
Jogger, ja. 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 Das Pasco natürlich durch er war ja Jogger und wurde dann erwischt.
Oder Norma, die umgekippt ist.
Genau, Norma, die umgekippt ist. Genau, also was aber dann schon eher so in Richtung Krankheit geht. Ne? Das wäre nämlich so der zweite Aspekt. Ein anderer Aspekt des Physischen wäre auch noch, genau diese Szene, die du vorhin beschrieben hast, dass der Kater auf der Treppe lag und Louis so einen Satz machen musste um ihn herum. Und da wird auch gesagt, er wäre fast gestolpert. Und wer weiß, was passiert, wenn man da mal die Treppe runterfällt. Ne? Da kann man sich auch ganz schön wehtun. Und zum anderen eben dieser Aspekt der Krankheit oder von etwas, was so ein bisschen weggeht von physischem Schaden. Also die Krankheit von Norma wurde angesprochen.
Ja.
Auch dieser Fakt, dass Infektionskrankheiten hier öfters eine Rolle spielen. Also jetzt in den Kapiteln haben wir es gemerkt, dass Gage ein Virus hat
und auch
so Fieber.
Ja. Er hat einen Vortrag ausgearbeitet zu Virus oder
Angina-Erkrankung
oder irgendeinem Kram.
Infektionserkrankung, genau. Der Hund von Judd ist auch an einer Infektionserkrankung gestorben, die er sich durch einen Stacheldraht zugefügt hat, aber es ist eine Infektionserkrankung.
Ja.
Und es gibt im Prinzip.
Und Danny B, war halt Leberschaden.
Ja,
ne?
Genau, ja gut. Ja, Alkohol, genau.
Ja.
Was ja auch vielleicht, ne, also ich meine, das ist ja auch interessant, wie sehr sich diese Diskussionen verändern. Ne? Ich meine, heute reden wir davon, dass Alkoholiker im Prinzip Leute sind, die jeden Tag irgendwie trinken. Hier ist es so, dass Louis jeden Tag zu Judd rüber geht und sich anscheinend so eine Vierhalbe reinhaut. Ne?
Ja.
Oder Judd auch selber, ne? Der das ja anscheinend schon länger macht.
Ja, und raucht Kette nebenbei.
Der auch Kette raucht, genau. Also ich habe das Gefühl, der Raum für Gefahren, für tödliche Gefahren, der erweitert sich jetzt. Mhm. Und es fällt ja auch dann relativ gegen Ende dieser Satz. Also wenn Gage gerettet ist und außer Lebensgefahr sozusagen ist, wenn er sich erschrickt, sagt Rachel ja zu Louis, er hätte sterben können. Und Louis sagt sowas in die Richtung, wir alle können sterben, jederzeit. Und die Gefahr des Todes
er war dem Tod so nah, sagt sie.
Er war dem Tod so
nah. Er war dem Tod so nah und bricht dann irgendwie da auf dem Bett zusammen und Louis nimmt das relativ.
Genau, er sagt als Zitat, wir alle sind dem Tod nah zu jeder Zeit.
Ja, ja.
Das ist sein Satz.
Ja, ja.
Und das auch in Kombination mit der Frage von Louis an Judd, wurde da eigentlich schon mal ein Mensch begraben?
Ja. Ja, ja.
Das ist ja auch eine Art von Foreshadowing im Sinne von,
na klar.
Eventuell stirbt hier jemand und dann könnte es ja auch sein, dass dieser dann auch auf dem großen
Friedhof. Und offensichtlich ist diese Frage an sich schon so viel größer und absurder und gotteslästerlicher, als über diesen Friedhof zu reden, der ja sowieso schon total geheim ist. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Also die Reaktion von Judd darauf, als Lewis gefragt hat, sie haben Church begraben, ja. Dann sind sie ja runtergegangen. Gesagt, was war das jetzt? Was haben wir jetzt gerade gemacht? Und dann hat der Judd ganz anders reagiert, als er sonst dieses Operliche und Väterliche hat, sondern Ruhe jetzt. Ja. Wir reden da jetzt nicht mehr drüber, wir haben das Richtige gemacht und jetzt geht es darum, dass die Zweifel, die wir haben, irgendwie zu beseitigen. Ja. Und die Reaktion jetzt darauf, auf hat denn da eigentlich jemand schon mal Mensch begraben, da ist er ja völlig ausgeflippt. Ja?
Ich habe eine Frage. Es wurde ja gesagt, dass das noch nicht passiert ist. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass über 100 Jahre, in der Menschen immer dieses Geheimnis in sich tragen, dass da noch nie ein Mensch begraben wurde?
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir können gleich mal spekulieren. Du bringst mich gerade auf eine andere Idee. Mhm. Das könnte aber auch der Ursprung sein. Weil wenn die jetzt wirklich da oben ihre Gebeine vergraben haben und das ist jetzt irgendwie ein Fluch, der da gelaufen ist. Mhm. Ja, manchmal gibt es ja so... So Geschichten von, warte mal, wie war denn das? Ich hänge irgendwie bei Buffy wegen dem anderen Thema noch, da komme ich gleich noch drauf. Mhm. Dass wenn sich an einem bestimmten Ort ganz viel Böses sammelt, das Blut von Leichen, von Opfern, von Mördern, blablabla, und das konzentriert sich dann so, Fantasy jetzt gerade, ja, dann wird das personifiziert, dieses Böse, was da ist, irgendwie, ja, und dann nimmt das eine Form an und hat einen Willen und macht dann und so tut. Und ich könnte mir sowas vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen in die Vorgeschichte reinpassen könnte, wenn die da wirklich irgendwelche Opfer gemacht haben, kannibalistische Opfer, und dann wurden da irgendwelche Riten abgehalten und wir sind ja jetzt hier immer noch im Horror, vielleicht Fantasy ein bisschen so, kann ja alles möglich sein, dann kann da auch irgendwelche Flüche ausgesprochen sein und dann ist da irgendwas erschaffen worden, was vielleicht da wissen wir nicht, was da irgendwas draus zieht oder was sich an die Menschheit rächen möchte oder lass da irgendein Schamane sein, der alle verwunschen hat und sagt, pass auf, hier ab sofort wird hier niemand mehr begraben und ich verfluche diesen Ort und alle, die es wagen, auf diesen Ort zu gehen und hier Zeug zu begraben, ihr werdet damit verflucht, dass ihr den Toten eure Stirn bieten müsst oder irgendeinen Scheiß und müsst dann damit klarkommen, dass ihr nicht auf mich gehört habt, blablabla. Ja. So, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die das schon mal gemacht haben und dass Judd damit höchst beteiligt gewesen war. Mhm. Ich fand ja Normas Zustand, so schön wie es auch ja war, das ist so jung und frisch und so, dass man so sich daran erinnert, wie sie so als Mädchen war, fand ich so ein bisschen skeptisch. Ich weiß, irgendwas hat Norma mit dieser ganzen Geschichte zu tun. Mhm. Oder wird es haben, die ist mir zu unbeteiligt in der ganzen Nummer, wird aber zu häufig erwähnt dafür, weißt du?
Ja, was ja ein Wiederholungsmotiv wäre zum Kater. Ne?
Ja, genau.
Der eigentlich kein großes Thema ist. Ne? Also der wird immer mal so erwähnt.
Ja, schlängelt sich mal zwischen die Beine, steht mal Bier hin. Genau. Nein, ja, aber so als Parallele so.
Ja, genau, richtig. Also dass es vielleicht da schon so eine Parallele zwischen dem Kater und einem Menschen gibt, der irgendwie da ist. So
ein aber kennen wir den Menschen schon?
Nein, eigentlich nicht, ne? Menschennorma kennt man nicht groß.
Ich versuche da immer wieder die Sätze von Pascoe reinzubringen. Also je mehr ich weiß, immer wenn ich ein Stückchen Wissen habe, versuche ich diese Sätze von ihm da irgendwie reinzubringen und kriege es aber nicht zusammen. Mhm. Zwischendurch war ich bei, der hat ja manchmal so K erzählt. Ja, so erst und so K. Und in den, das ist jetzt ein bisschen mehr Wissen, als man es in den Büchern hat, ist in diesen dunkle Turmreihe ist K, also K-A geschrieben, sowas wie das Schicksal, K, das Rad ist K oder irgend so ein Scheiß, das dreht sich da und kommt immer wieder, K ist das Große, ist Gaia, ist das Om, ist was auch immer so, ja? Mhm. Aber hier wird es halt mit C geschrieben, ich weiß nicht, ob das an der Übersetzung liegt, C-A-A, oder also ob es K, Schicksal, was Großes ist oder ob da noch was fehlt.
Du hast Der dunkle Turm aber auf Deutsch auch gelesen, oder? Auf Englisch?
Ja, auf Deutsch.
Auf Deutsch. Und da war es mit K.A.
Ja, ja, okay, aber nur K.A. Ja. Weiß ich nicht, das ist jetzt, ich versuche jetzt irgendein, das immer wieder so reinzupuzzeln, weil ich, es wird passiert sein.
Ja.
Es wird, wir werden auch noch dazu kommen, dass das, ich würde ihn gerne kennen, ich würde es wissen, wie Judd damit, also der Brunnen von Judds Geheimnissen, der ist tief und da haben wir noch nicht alle Wasser ausgeschöpft aus der Nummer.
Das kann man so sagen, ja.
Ja.
Genau. Ja, spannend. Also, schöne Idee. Das Lustige ist, du hast es eben gesagt, mit dem, dass diese Macht eventuell von den Natives ausgehen könnte, von den toten Natives in einer gewissen Weise. Dass das zumindest so im Raum steht, von den Micmacs, so heißen sie ja. Und das ist übrigens was, wo ich auch in diese Richtung wäre ich auch gegangen. Und da kann ich auch munter mitspekulieren, weil das ist etwas, was meines Wissens im Film nicht genauer erläutert wird. Also
okay.
Da sind wir auf gleichem Wissensstand.
Ja, oder es geht noch zurück, da ist irgendwas anderes passiert und die Natives haben das den Ort entdeckt und haben dann festgestellt, okay, jedes Mal, wenn sie ihre kannibalistischen Gebeine, also diese Gebeine der Mitstreiter da irgendwie begraben haben, sind die halt wieder aufgewacht, alle Mann, und wurden überrannt von ihren, weil wäre ja auch möglich, dass die dann alle wieder aufgestanden sind und die Natives dadurch vertrieben wurden oder...
Ja, oder die Natives, die dort lagen, kehren in gewisser Weise in die Tiere zurück. Ne? Das wäre ja auch so eine Art Möglichkeit.
Das ginge natürlich, ja.
Weil die Frage ist natürlich, wo kommen eigentlich diese Eigenschaften her und woran liegt es, dass die so unterschiedlich sind? Menschen sind auch unterschiedlich. Ne? Und Menschen reagieren auch auf einer gewissen Weise sehr, sehr unterschiedlich auf verschiedene Situationen, auf unterschiedliche Lebewesen in einer gewissen Weise. Vielleicht gibt es da auch so Eigenschaften wie Jähzorn oder sowas, die in einer bestimmten Person besonders stark ausgeprägt war und eine andere ist eher so
das kann natürlich sein,
skeptisch,
ne?
Und versucht sich eher in dieses neue Leben als Haustier so einzuordnen und zu gliedern.
Wer vielleicht weiß. Noch mit Rückblick auf das alte Leben, was mal da war, so die Reste. Ja. Na, das wäre natürlich möglich. Und da komme ich jetzt nochmal zu Buffy. Es gibt, frag mich nicht, in welcher Staffel, sechste Staffel oder sowas. Das war auch im Zuge dieses Musicals, Once More With Feeling, was sie rausgebracht haben. Mhm. Da ging es darum, Buffy ist gestorben. Irgendwann um die Zeit, weil sie irgendwie den Höllenschlund geschlossen hat oder irgendwas gerettet. Ist egal, jedenfalls war sie tot. Mhm. Und für immer tot. Und alle haben in ihrem Leid getrauert und haben alles dafür gegeben, dass sie Buffy wieder zu Leben erwecken. Mhm. Ja, und haben da sämtliche Zauber und so Kram gemacht, bis schließlich Buffy wieder zum Leben erweckt worden ist und das aber gar nicht wollte. Weil sie jetzt plötzlich, also sie war fertig, sie war in einem Ort, war alles gut, war alles safe, sie hat ihren Frieden gemacht und alles. Und jetzt plötzlich wird sie da rausgerissen, aus diesem Ort des Friedens, des Nichtseins, des was auch immer, wo es kein Leid gibt. Es gibt nichts, was irgendwie falsch und bösartig und verletzend ist. Und jetzt ist sie wieder in der richtigen Welt, weil die anderen das wollten. Und sie ist nicht mehr die gleiche. Ja, sie ist so ein Schatten ihrer selbst. Geht so in so, naja, man würde so depressives Verhalten sagen, ja. Sie weiß auch nicht so richtig, wo gehört sie jetzt eigentlich hin? Was wollen jetzt eigentlich alle von mir? Warum machen die das jetzt? Das hat doch alles jetzt keinen. Ich hab da jetzt nicht drum gebeten. Ja, also sie war so anders. Und das hat mich, mit dieser Katze, hat mich das so sehr daran erinnert, dass es vielleicht auch einfach mal gut ist. Okay, ist tot. Ja? Und dieses, wir hatten in den irgendwann anfangs, die waren das erste Mal beim Friedhof. Ja, und da wurde der Friedhof so beschrieben als das, der letzte, oder dieses Gespräch zwischen Norma und Louis und Judd, war, dass Friedhöfe ja eigentlich noch die Manifestation des Todes sind in der Welt der Lebenden. Wir haben sonst damit nichts mehr zu tun. Wir reden vielleicht, wir erinnern uns, aber so richtig fühlbar und fassbar sind die Friedhöfe.
Durch mediale Vermittlung bekommen wir das noch, durch Filme und so, wie es
gut
auch, ne,
geschrieben
wird hier. Ja.
Aber das ja eher, wie wir besprochen haben, auf einer eher abstrakteren Ebene.
Ja.
So, aber so gefühlsmäßig, das ist da jetzt unter mir, da liegt jetzt Carter Slinky oder so. Und da hat alles so seinen Platz. Alles hat seine Zeit. Das Leben hat seine Zeit und der Tod, wenn er kommt, hat seine Zeit, ja, oder seinen Zeitpunkt. Und wie damit umgegangen wird, hat auch seinen Platz, ja. Also die Toten kommen aus dem Friedhof oder werden verbrannt oder was auch immer, kriegen Altäre. Also die werden nicht irgendwo auf der Straße ausgestellt, ja, oder werden mit sich rumgetragen oder so. Es hat alles seinen Platz. Und das wird jetzt völlig durcheinander gebracht. Weißt du?
Ja.
Weil der Kater war tot, der wurde eingetütet, der wurde begraben. Punkt. Und jetzt ist er plötzlich wieder da. Und jetzt hast du den Tod, der sich im Kostüm des Lebenden befindet, ja, stinkt aber nach Tod und strahlt das auch alles aus und tut so, als wäre er irgendwie am Leben.
Ja.
Man kann nicht trauern.
Ja.
Man kann damit nichts tun.
Genau. Also es gibt einen physischen Tod auf jeden Fall. Und es gibt irgendetwas da drin, was diesen Körper noch so dazu bringt, dass er so agiert, als wäre er lebendig. Also es wird ja auch erzählt, dass der Hund von Judd diese kalte Zunge hat, als würde er, ja, wenn er ihn leckt, als würde, ja, er so ein kalter, genau, Fisch ihn lecken. Und das ist mir gerade noch eingefallen, dass das ja super ambivalent ist, was da jetzt eigentlich zurückgekehrt ist, weil das könnten natürlich auch diese, es könnten natürlich diese Natives sein, die da reingefahren sind.
Ja.
Aber was ja ganz klar artikuliert wird hier, wie Lewis das sieht, es ist, als wäre der Kater auf der Straße des Todes so lang gegangen und dann so ab der Hälfte wieder umgedreht und dann aber nicht komplett zurückgegangen. Also so nach dem Motto, dass es da irgendetwas anderes gibt, vielleicht die Natives,
ja,
und dass sich das so mischt mit der ursprünglichen Form des Verstandes des Katers. Ne? Also als ob da so zwei Seelen irgendwie in dieser einen, in diesem einen Wesen sind. Oder so eine komische, vielleicht verkrümmte Mischform, die irgendwie dazu führt, dass es gar keine klare Identität mehr gibt. Und irgendetwas dabei rauskommt, was in irgendeiner Weise sich auf irgendeine Weise verhält. Also das ist super unklar jetzt aktuell noch, ne?
Ja, ist es auch.
Ja.
Und alle Beteiligten wissen ja auch nicht damit umzugehen.
Ja.
Ja, also eigentlich ist der Toten gehört dahin, ja, ist jetzt aber trotzdem, ja, hier. Ja. Der frisst und kuschelt, aber das ist, ja, alles irgendwie nicht das, was es vorher war. Es war, als wäre die Welt so auf den Kopf gestellt worden,
ja,
aber nur in Bezug auf diesen Kater.
Ja, ja, ja.
Ja?
Ja, es gibt nach wie vor ja dieses Schnurren und so, und er verhält sich wie ein normaler Kater, aber gleichzeitig diese Aktionen, die gar nicht dazu passen, die dadurch eine Unberechenbarkeit heraufbeschwören, ja, die dann wiederum total gefährlich und horrormäßig wirkt dann in bestimmten Situationen.
Ja, weil das ist, ich glaube, er spielt, also King spielt auch so ein bisschen mit dem Katzending selber,
ja,
weil Katzen... Ich habe jetzt keine, bin ja kein Katzenfreund, aber es wird ja denen immer so nachgesagt, die sind so, die haben einen eigenen Kopf,
ja,
ja, sind so, die machen das, wenn sie das wollen und man weiß es auch nicht so richtig und sind so geheimnisvoll, die beobachten viel und weißt du so, mhm, ich glaube, damit, das wird irgendwie aufgenommen und nochmal auf die Spitze getrieben, mhm, indem einfach auch was Bedrohliches, der Tod und vielleicht auch was Tödliches dahinter stehen, ja, könnte.
Und bezogen auch mit einer totalen Zielfixierung, die zumindest immer mal wieder durchscheint, auf Lewis. Also, dass der Kater so auf dem Toilettensitz sitzt, ihn die ganze Zeit anguckt, bis, ja, er dann sagt, ja, geh weg da. Und dann dieser böse Blick natürlich, der dann am Ende zugeworfen wird, wenn er rausgeschmissen wird. Und dann natürlich, dass er auf ihm einfach sitzt.
Ja, ja, bisher weiß auch nur Lewis, wer Church wirklich ist, ne?
Ja.
Und vielleicht weiß das Church ja.
Ja.
Also,
ja, ja, total.
Vielleicht weiß der auch, dass er da begraben wurde. Also wenn es da irgendeine, vielleicht, Verbindung gibt, mhm, ja, mhm, dann könnte das möglich sein. Und ich dachte mir zwischendurch noch, naja, pass mal auf, wenn dieser Ort die Leute dazu bringt, das gut zu finden, okay, jetzt haben wir was Totes, geil, bringen wir da jetzt hoch, ja.
Jetzt haben wir was Totes, geil.
Ja, naja, so wirkt es irgendwie, ja. Okay, ja? Dachte ich, warum könnte nicht dieser Ort Judd dazu bringen, diese Katze zu töten, damit der Lewis als nächstes rekrutieren kann, nenne ich jetzt mal.
Mhm.
Weil so richtig, so hundertprozentig klar hatten wir es jetzt noch nicht, dass Judd, dass der Kater von einem Auto überfahren wurde. Dafür sah er offensichtlich zu gut aus.
Mhm.
Oder es war einfach ein Kniff, damit er halt wieder aufwachen kann.
Mhm.
Und immer noch gehen kann, als wenn er da irgendwie einen zerspratzten Bauch und nur noch zwei Beine hat.
Wobei mir das zu einfach wäre. Also das wird ja schon sehr, sehr klar angesprochen, irgendwie, dass er, dass die Gefahr, also gerade zu Beginn wird diese Straße ja immer wieder erwähnt.
Ja.
Und dann steht da, dass diese Spuren nicht da sind. Also das wird, glaube ich, schon bewusst ambivalent gehalten. Schon, ne?
Ja, also, wobei ich mir dann auch später nicht mehr sicher bin, weil Ellie träumt ja davon, dass Church vom Auto überfahren wird.
Ja.
Das würde natürlich Judd so ein bisschen freisprechen, sage ich jetzt mal, dass er das jetzt wirklich gemacht hat. Und Judd wirkt, glaube ich, auch nicht so als, na, das wissen wir noch nicht. Da würde ich mich jetzt gar nicht, noch nicht so weit raushängen.
Mhm.
Hast du noch was zu dem Thema? Sonst würde ich noch ein paar kleine machen.
Nö, erzähl ruhig.
Mir ist noch was aufgefallen, als der mit Steve Masterton gesprochen hat, der ihn mir gefragt hat, hier, willst du mit mir zum Hallentennis gehen? Und er gesagt hat, naja, ich muss diesen komischen Vortrag oder dieses Paper bearbeiten. Mhm. Dann sagte Steve Masterton, naja, hier, nur arbeiten und keine Freizeit, so, das macht dich irgendwie dumm im Kopf. Aha. Und dann dachte ich, Mann, das kennst du doch, den Satz kennst du doch.
Ja.
Und zwar erinnert das an dir diesen Satz, all work and no play makes Jack a dull boy. Mhm. Und das ist ein Satz aus The Shining gewesen, ein paar Jahre vorher. 1977 kam Shining raus. Also gab es das da schon.
Echt, war das vorher, ja?
Ja, ja, ja.
Ah, okay, ich dachte, das wäre, okay. Mhm.
So, also das ist mir...
Stimmt, muss ja, logisch, ist ja klar. Also der Film kam ja auch 1980, es muss ja, ja, ja.
Gut, das weißt du dann besser. Ja. Das ist mir noch aufgefallen. Und dann hatte ich so was Unklares zwischen Rachel und Louis, als sie sich gestritten hatten. In Gage hat er irgendwie gefiebert und kannst du eben nicht, sagt Rachel zu Louis, kannst du ihm nicht hier irgendwie das und das Medikament geben? Und er so, nee, das brauchen wir nicht machen, der braucht jetzt Antibiotikum und alles andere wirkt nicht oder irgend so ein Kram. Mhm. Und dann hatten die sich so ein bisschen hochgefahren und angeschrien und dann sagte Rachel, nachdem sich Louis dafür entschuldigt hat, tut mir leid, ich wollte nicht schreien, irgendwie weiß ich gerade nicht, wo mir der Kopf steht, sagte sie zu ihm, nie beklagen, nie erklären. Und das scheint Louis mal zu Rachel gesagt zu haben.
Mhm.
Und ich frage mich, was heißt das? Das steht da einfach so, nie beklagen, nie erklären.
Nie beklagen, nie erklären.
So in Bezug auf die beiden sich selber. Mhm. Weißt du, ich meine?
Mhm.
Also ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Aber die streiten so und sagten, nie beklagen, nie erklären. Also sowas wie, ich mecker nicht und ich halte die Schnauze darüber oder wir schweigen jetzt alles tot oder brauchst du nicht erklären, ist mir egal, hab so, entschuldigst dich oder wir machen Deckel drauf und ist doch sowieso alles wieder gut.
Ja. Oder im Sinne von, dass man ja sich schon dann irgendwie streitet, die haben sich ja schon gestritten vorher
im
Buch, und dass trotzdem aber nicht hundertprozentig das erklärt wird, was eigentlich in den Köpfen drin steckt.
Sie haben, und das hatten wir das letzte Mal schon gesagt.
Ja.
Das Thema selber ist ja nicht wieder aufgekommen, deswegen haben sie nicht gestritten.
Mhm.
Es ist ja nicht so, dass sie das Thema geklärt hätten.
Ja. Mhm. Ja.
Weißt du?
Es ist dann einfach gut gewesen, als die Sterilisation passiert ist. Ne?
Ja, und zwar einfach gut. Mhm. So, wir lassen das jetzt einfach. Thema ist nicht mehr, wir reden aber nicht mehr wieder drüber.
Mhm.
Nie beklagen, nie erklären.
Ja. Obwohl das ja trotzdem noch, also zumindest von Louis wissen wir es, ihn die ganze Zeit beschäftigt, ne? Also dieses Thema tut.
Ich glaube auch, dass da Rachel vielleicht noch einen tieferen Brunnen noch mit hat. Das wissen wir ja auch noch nicht.
Von ihrer Schwester haben wir auch schon lange nichts mehr gehört, ne? Das wurde mal aufgeworfen.
Du, das wird bei Thema, glaube ich.
Ja, vielleicht.
Vielleicht ist das so das Motto der bisherigen Ehe vielleicht, nie beklagen, nie erklären, was dann dazu führt, dass uns der Laden oder denen bald um die Ecke, um die Ohren fliegt.
Ja. Oder dass das eben, was eigentlich ausgebrochen werden müsste, unter den Teppich gekehrt wird, weil das ist ja genau wieder dieser Kontrast, den wir im letzten Kapitel jetzt hatten, dass wir eben diesen Frühstückstisch haben einfach, ne? Das ist, letzte Nacht wäre Gage fast gestorben anscheinend irgendwie, ne? Und es gab diesen Horrormoment dann nochmal mit dem Kater. Und dann haben wir doch mal wieder diese schöne Situation und man weiß, okay, das kann nur eine Abwechslung sein zum nächsten,
Happening hier.
Ja.
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 Ja, oder es sind besonders die Leute anfällig für den Friedhof und die Begräbnisstätte, die auf jeden Fall ein dunkles Geheimnis haben.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Vielleicht wäre Louis, hätte er kein dunkles Geheimnis, überhaupt gar nicht auf die Judd-Nummer eingegangen. Und hätte gesagt, nee, pass mal auf, alter Mann, ich gehe jetzt nicht in den Wald, ich pack den jetzt da rum und das ist gut jetzt, Nummer.
Ja.
Und vielleicht wäre Judd ja auch nicht mitgegangen, wenn da nicht irgendein Geheimnis gewesen wäre.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Und der Vater von Judd wusste zwar davon, war aber nie oben.
Ja.
Und Stanny B. hat ja offensichtlich auch noch irgendeinen Sack zu tragen.
Ja. Aber was genau? Ne? Ich meine, ich weiß nicht. Der Acker auf dem Herzen eines Mannes ist stark.
Ja.
Ne?
Und da könnten wir jetzt mal.
Ganz kurz noch.
Ich habe eine kleine Sache noch.
Ich habe noch eine kleine Sache, die du gerade angesprochen hast, nämlich zum Thema Medikamente.
Ja.
Es wird auch an einer Stelle, ich kann mir das auch noch nicht hundertprozentig erklären, aber es wird auch an einer Stelle davon gesprochen, dass Louis nicht weiß, was für ein Medikament Church dort oben auf dem Friedhof bekommen hat. Also er hat das versucht, so auf eine Medikamentenbasis zu setzen. Also nicht im Sinne von rational zu erklären, aber diese Verhaltensänderung erklärt er mit diesem abstrakten Begriff des Medikamentes. Also nicht im Sinne von, dass Church da oben ein Medikament bekommen hat,
ja,
sondern als ob da etwas war, was eine Wirkung hat. Und das wird mit einem Medikament erklärt. So, also es wird diese
Parallele zu Medikamenten gezogen. Ach so, wieder auf diese rationale, gezogen, ärztliche Nummer dann. Ja, genau, ich habe sie jetzt gar nicht so im Kopf. Ja,
ja, ja, das war an anderer Stelle noch.
Das sind immer wieder die kleinen Versuche, bei denen man sich mit seiner Weltsicht versucht, die Dinge zu erklären, die dort irgendwie vorhanden sind.
Genau, ja. Und das Lustige ist ja, dass Medikament ja öfters oder in der Regel etwas ist, was einen Zustand verbessern sollte. Und dann stellt sich wiederum die Frage vor dem Hintergrund einer Sterilisation und diesem total ruhigen Kater, der irgendwie so total passiv ist, ist nicht in diesem Sinne die Wiederkehr vom Friedhof auch eine Form von Befreiung, dass man auf einmal wieder dieses aktive Kätzchen da hat, diesen aktiven Kater, von dem zwar eine Gefahr ausgeht, wo aber trotzdem...
Ist er so aktiv?
Naja, also zumindest ist er nicht mehr so passiv wie vorher, ne? Wo also zumindest so etwas wie eine Befreiung einer individuellen Persönlichkeit sowas mitschwingen könnte. Das wäre jetzt so eine Assoziation, die ich dazu habe. Gerade vor dem Hintergrund, dass er ja vorher, als er sterilisiert wurde, dann so traurig begutachtet wurde von Louis. Und er gesagt hat, ja, hier der arme Kater, der sitzt jetzt nur noch rum und macht ja nichts mehr.
Also weiß ich nicht, ob er aktiver ist. Er wirkt auf jeden Fall bewusster.
Ja.
Ja, als wäre da irgendwas Bewusstes noch mit. Und jetzt, wo du gerade mit den Medikamenten noch sagst, von wegen, ist das Medikament das Richtige? Es war ja auch, das war Anlass des Streites zwischen Louis und Rachel, die ja gesagt hat, kannst du ihr nicht geben?
Ja.
Und sagt, nee, kann ich machen. Dann kriegt er aber noch mehr Durchfall. Mhm. Also, weißt du, so in der Hast, im Aktionismus einfach etwas geben, weil es ist ja Medizin und das ist eine Krankheit. Mhm. Das muss schon irgendwie klappen. Aber eigentlich hätte es dann eine viel, viel schlimmere Wirkung. Mhm. Weißt du? Sowas wie, oh mein Gott, der Kater ist tot, meine Tochter soll das nicht mitkriegen. Was machen wir als erstes? Ja, lass uns auf diesen geheimnisvollen Friedhof gehen. Mhm. Weil da funktioniert das irgendwie. Und jetzt haben wir den Durchfall. Jetzt haben wir die dummen Nebenwirkungen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Mhm. Lass mal in die kleinen Prognosen noch mit reingehen. Ja. Mal gucken, ich glaube, wie wir das ein bisschen ausgestalten können. Mhm. Also, wir waren jetzt gerade schon ein bisschen dabei, so die Ursprünge vom Friedhof selber so ein bisschen aufzuklamüsern, wo das herkommen könnte, wer da irgendwie verantwortlich sein könnte, dass da irgendwie die Natives irgendeine Rolle spielen. Es könnte auch sein, dass die da irgendwie niedergeschlachtet wurden und das ist der Rachegott, der dann irgendwie kommt oder das wissen wir alles noch nicht. Judd wird auf jeden Fall, Judd wird noch einiges zu erzählen haben. Aha. Das lässt er uns so häppchenweise irgendwie da und ich glaube, es wird so laufen, es passiert etwas und dann sagt Judd, ja, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Aha. Weißt du, ich meine, so erzählt nicht gleich alles und ich glaube, dass mit Spot, da war auch, glaube ich, auch nicht alles gut. Mhm. Der kam zu oft vor, glaube ich. Und Norma, ich glaube, Norma schafft's nicht.
Ja, sorry, Norma.
Nee, das Norma, es tut mir leid. Dir geht's gerade zu gut. Das ist, weißt du, das ist jetzt so dieses, das Äquivalent zu, wir sitzen alle am Küchentisch und freuen uns total und lachen mit Gage, wie er dann Wörter dumm ausspricht. Und Norma geht es so gut, dass sie sogar wieder jünger aussieht. Mhm. Nach ihrer Herzattacke und der Arthritis, die ja so schlimm war, dass sie sich kaum bewegen konnte. Also irgendwas ist da. Mhm. Wir werden auf jeden Fall noch rausfinden, wer dort begraben wurde oder welches Experiment dort gelaufen ist. Ja. Mhm. Und wir werden auf jeden Fall werden wir Gage dort oben begraben. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay. Also, Gage ist jetzt schon dem Tode nahe.
Auch sorry, Gage. Ne? Also,
ja, es wird passieren. Stelle, ja. Es wird die Straße werden. Mhm. Im schlimmsten Fall ist es so eine Nummer wie, ich weiß nicht, ob Judd mit dem Auto fährt. Judd überfährt den oder irgend sowas. Ja, also es wird nicht... Ja. Es wird vielleicht, also wir müssen ja immer daran denken, was macht dieses Buch, die Geschichte noch dramatischer und noch tragischer. Ja. Und wenn es irgendein random Laster ist, der da irgendwie langgebrettert wird oder irgendein Auto von irgendeinem 0815-Typen, wäre das schon erstmal hart, weil es einfach ein Kleinkind ist, was da überfahren wird. Es wäre aber noch härter, und wir reden hier von King in den 80ern, der einfach sagt, na gut, dann lass ich einfach den Vater den Sohn überfahren. Oder die Mutter auf dem Weg zum Einkaufen.
Louis hat fast schon mal jemanden überfahren.
Ja, Louis hat fast schon mal jemanden überfahren. Und lass den mal so in Gedanken sein, so beschäftigt sein die ganze Zeit mit dem dummen Kater, der da kommt und vielleicht ist, oh ja, pass auf.
Und also, ganz kurz, und dann beginnt einfach so ein Kapitel mit, und das war der Tag, an dem ich meinen Sohn überfuhr.
Ja, genau, da kommt die Ich-Perspektive.
Ja, genau.
Also das kann ich mir auch vorstellen. Als nächstes ist Norma dran. Also nee, der Kater, wir müssen mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Also der Kater, der wird auf jeden Fall seltsam. Dieses Seltsame wird sich irgendwie noch weiterspringen. Der wird aggressiv werden, glaube ich. Und der wird da irgendwie auch eine Gefahr für die Familie beziehungsweise für Ellie sein. Und sie werden sich damit irgendwie auseinandersetzen müssen, dem entgegenzukommen. Ja, vielleicht töten sie den wirklich nochmal. Und mal gucken, was dann passiert. Und vielleicht bringen sie das zweite Mal hin. Und dieser Traum, den wir hatten, es war ein Foreshadow. Ding. Weißt du, dass es damit noch schlimmer wird. Als nächstes ist Norma dran. Norma wird die ganze Sache, da wird es eine Diskussion geben zwischen Judd und Louis, die ja nur beide im Bann sind von diesem Ding da oben, zu sagen, naja, wollen wir nicht Norma da oben hinpacken? Oder was auch immer. Das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Aber es wird irgendein Thema machen, was alle irgendwie beschäftigt oder zumindest Louis so stark beschäftigt, dass er in so einem Tran, in so einem morgens irgendwie auf Arbeit fährt oder rast, da ist Notfall plötzlich wieder. Ja, so, er muss jetzt irgendwie los, auf geht's und dann sind alle Dinge gleichzeitig. Gage schreit, Ellie will nicht zur Schule, Rachel streitet sich mit Louis, er muss sofort auf Arbeit, der Kater ist noch da oder auch nicht oder schon wieder, diesmal ohne Kopf. Irgendwie hat er sich mit Judd gestritten und Norma ist halt am Sterben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann fährt er los und was auch immer, fährt Gage ist auf der Straße und plötzlich fährt ihn tot oder so. Ja, und dann haben wir den Super-GAU und dann wird Gage auf den Friedhof gehen, gebracht. Von, auf jeden Fall von Louis und dann wird diese Nummer wieder wach zwischen, haben wir schon mal einen Menschen dort begraben, diese Geschichte, das kannst du auch nicht machen und bla 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 und gleichzeitig dieser Bann von diesem Friedhof da und Rachel flippt natürlich so, also völlig aus, ja. Und da wir uns ja erst im ersten Teil befinden, wird hoffentlich noch ein bisschen was anderes passieren. Ich glaube, das ist so grob die große Richtung. So ein bisschen verfeinert zum letzten Mal noch.
Ich sag nichts dazu.
Nein, bitte nicht.
Ja.
Nein. Okay. Haben wir noch jemanden vergessen?
Der noch sterben könnte? Oder
nee, Ellie sind wir, glaube ich, erstmal durch vielleicht, weil Ellie hängt an Church die Nummer. Also dieser Story-Arc ist bei Church. Was auch immer mit dem passiert, hat eine Wirkung auf Ellie und so weiter und so fort, weißt du? Das wird sein, Rachel ist dann eher bei Gage die Nummer und Louis, also Judd und Norma sowieso zusammen und Louis hängt irgendwie mittendrin in der ganzen
Nummer. Louis hängt am Friedhof und das ist der da den Bezug hat, vielleicht.
Ja, also ja, kann ja sein. Also von der Familie selber hat er den, ist er der Anker zum Friedhof. Nicht Rachel.
Ja, genau.
Und Rachel wird sagen, ja, mach das. Mach das, bring den da hoch, bitte, sofort, gleich, schnell. Wir machen das, ich möchte meinen Gage wieder haben. Und dann verändert er sich und dann haben wir so ein Gruselbaby da rumstehen.
Ja.
Stinkt in der Verwesung, hat irgendwelche fahlen Augen und oh, Mami.
Ja.
Weißt du, so ein Kram wird das werden.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Sehr gut.
Wie auch immer das dann noch weitergeht.
Ja. Also das Spannende ist ja, ich kann jetzt dazu nichts sagen, weil ich es weiß, aber ich weiß, was passiert und ich sag mal so, ich bin super gespannt darauf, wie das beschrieben ist, weil ich kenne das nur in Bewegtbild und ich bin super gespannt, wie dieses Gefühl, was da erzeugt wurde, mir durch Schrift vermittelt wird. Das kann ich sagen. Und da habe ich ja noch keine Ahnung, wie das passieren kann, aber ich freue mich sehr darauf. Das kann ich.
Ich auch. Ich auch. Ich habe die Runde jetzt zweimal gelesen. Ich will jetzt eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und dieses ganz kurze Kapitel am Frühstückstisch. Also das ist ja gleichzeitig erleichternd wie nervig.
Weißt du? Ja.
Also eigentlich dachte ich, okay, gut, jetzt atmen wir mal kurz durch. Es war ja zwischendurch schon sehr spannend, muss ich sagen. Hat sich sehr spannend gelesen. Und dann dieses, jetzt sind wir alle wieder am Frühstückstisch, aber ich finde, das macht das so auf. Das meine ich mit diesen, das ist die Normalität, die dann einfach richtig auseinandergenommen wird. Genau. Das macht, diese Fallhöhe kommt damit rein.
Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass irgendwas noch passieren muss und ich glaube, deswegen wird das auch so kurz gehalten. Das ist wirklich so ein kleiner Eindruck einer heilen Alltäglichkeit, wo wir aber direkt als Leser auch schon wissen, nee, dabei bleibt's nicht. Genau.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Ja, ja. Jetzt hatte ich noch was. Wir sind ja im ersten Teil. Also wir sind ja immer noch im ersten Teil, ja. Und wenn wir haben drei Teile. Mhm. Und wenn wir so eine klassische Struktur, so eine Dreiaktstruktur haben mit Einleitung, Hauptteil und Ausgang bzw. Auflösung und so weiter, dann ist ja das alles gerade noch so am Aufbau begriffen. Ja, es werden so Sachen etabliert, Geheimnisse werden irgendwie dargestellt. Mhm. Und das, was da ja dann der eigentliche Konflikt ist, auf den der ist ja noch nicht da. Mhm. Auf den läuft es ja hinaus. Mhm. Dieser große, fette Knall, mit dem, was alles durcheinander bringt, der wird kommen. Mhm. Der kommt ja noch. Mhm. Und das sehen wir ja dann im zweiten Teil. Mhm. Aber da sind wir noch nicht.
Ja. So. Vielleicht auch schon vor dem zweiten Teil. Wir haben ja noch, ich glaube, zwei Folgen verbringen wir, glaube ich, noch im ersten Teil oder eine. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das.
Na, wir machen die nächste noch und dann ist der erste Teil beendet.
Ach so. Also jetzt. Okay, alles klar.
Gut. Ja, und dann fangen wir den zweiten Teil an. Ich möchte gerne zum Abschluss.
Ja.
Ich habe jetzt mal hinten auf die Rückseite geguckt und mir mal den Text durchgelesen. Habe ich ja vorher auch noch nicht gemacht.
Mhm. Ich hoffe, da wurdest du nicht gespoilert in irgendeiner Form.
Wurde ich nicht. Ich dachte, ach komm, wir sind jetzt so weit drin. Mal gucken, was passiert. So, mhm. Das steht. Das ist supergeil. Das Weiße Haus am Rande der Kleinstadt Ludlow im amerikanischen Bundesstaat Maine bietet ein Bild idyllischen Friedens. Na, das haben wir ja. Mhm. Dahinter liegt ein uralter indianischer Begräbnisplatz voll umgestürzter Grabmale. Ein Ort, an dem es umgeht. Gut, also an dem es umgeht. Finde ich gut. Ein Ort absurder, gottloser Versuchungen. Stephen Kings Roman erzählt die Geschichte einer ganz normalen Familie, in deren Leben sich eine geheimnisvolle Macht einschleicht. Der Leser wird in ein Labyrinth voll schrecklicher Geheimnisse geführt, in eine Welt des Makabren und Morbiden. Eine Welt, in der es neben der Idylle auch den Albtraum gibt.
Mhm. Ui, ui, ui. Eine unwiderstehliche Spezialmischung, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Ja. Ja.
Aber ich finde, also die Formulierung davon, das ist wie so die Erzählerstimme von Trailern aus den 80er Jahren Horrorfilmen.
Ja, ja.
Weißt du?
Was du meinst, ja.
So, ja. Wo dann der ganze Film nochmal irgendwie erklärt wird und dann hast du diese komischen Bilder nach dazu.
Ja. Wo ich ja seit Ewigkeiten übrigens drauf hoffe, dass das wiederkommt. Ich fand das ja super geil. Also, was heißt, ich fand das damals super geil. Ich habe das live nie erlebt. Ich bin in den 80ern nicht gelebt. Ja. Ne? Aber,
dass man einfach mal erzählt, was da los ist.
Ich finde diese alten Trailer super.
Ja, finde ich.
Aber cool. Nur ganz kurz nebenbei.
Gut.
Ja,
das war es von unserer Seite. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt uns gerne weiter. Liked uns, macht ein Abo, 5 Sterne bei iTunes und sonst wo. Empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal.
Ja, wir müssen noch eine ganz kleine Sache sagen.
Oh,
und zwar, wollten wir beim letzten Mal eigentlich schon machen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Dieses Buch hier, also die Besprechungen zu diesem Buch, die produzieren wir vor.
Jo.
Ja, das heißt, wir werden alle diese Folgen erst produzieren und erst dann sind wir sozusagen mit diesem Podcast in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, währenddessen können wir nicht auf euer Feedback reagieren. Ihr könnt
zumindest aber, nicht hier.
Genau, zumindest nicht
aber hier. Aber wir können das dann einfach online über die sozialen Medien machen.
Genau, aber euer Feedback wird auf jeden Fall in diese Folgen zu Friedhof der Kuscheltiere, da wird das keinen Einfluss drauf haben.
Ja.
Aber für zukünftige Besprechungen nehmen wir das natürlich gerne auf. Von daher schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wundert euch nicht, wenn euer Feedback nicht in dieses erste Buch mit einfließt, in diese Besprechung.
Ja, ganz einfach. Genau. Ihr hört einfach schön weiter.
Ja.
Wir grasen das Thema ja breit ab, muss ich ja schon mal sagen.
Richtig.
Wir können ja fast nichts vergessen haben.
Ja, also niemand muss jemals wieder über Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere sprechen.
Damit ist alles auserzählt. Auserzählt, auch nicht schlecht. Ein guter Podcast-Name.
Gut. Ja, stimmt. Ja.
Also, naja. Ja. Gut, dann war es das erstmal für uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ciao, macht's gut.